Ladies and gentlemen, make some noise for the Hockey Buddies, for a special version of the Hockey Buddies, and please welcome, wearing number 47, from Berlin, Tom Kanzuck. Servus, Tom.
Servus. Das war die Mate.
And making his first appearance on the podcast. Not shorthanded when talking about hockey. From Düsseldorf, wearing number 21, Bernd Schwickerat. Servus,
guten
Bernd.
Abend. Guten Abend.
Bernd von den Shorthanded News. Wir haben heute eine special Version von den Hockey Buddies. Hockey Buddies versus Shorthanded News oder Meet Shorthanded News oder was weiß ich. Auf jeden Fall bist du mit dabei und wir freuen uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ihr kennt ja den Shorthanded News Podcast. Sie bezahlen uns ja, dass wir sie jedes Mal grüßen und wir machen das natürlich dann auch. Und Shorthanded News, der Podcast zur Düsseldorfer EG und aber natürlich auch zur DEL im Allgemeinen und zur NHL.
Und Underclass-Hockey bitte.
Und natürlich Underclass-Hockey, ja.
Quasi unser EV Duisburg-Podcast. Ne, ja.
Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, den habe ich noch nie gehört, weil das ist dann ja vor allem Underclass, also ich wäre dann eher so Oberliga Süd, wer dann meint so. Das kommt dann eher weniger vor, oder?
Kommt hin und wieder vor, zugegebenermaßen etwas weniger als der Norden und natürlich entsprechend der Westen, aber Asche bitte auf dein Haupt, weil fernab davon, ob du dich jetzt für die konkreten Geschichten oder konkreten Vereine interessierst, das tue ich ehrlich gesagt auch nicht immer, aber es geht allein um die Atmosphäre, die in diesem Podcast herrscht, weil da sind ja Theo Gromberg und Winnie Wommelt und manchmal noch Goldi Rickmann, unser dritter Mann im Bunde, und dann gibt es dazu natürlich Uwe Malz, und wer Uwe Malz nicht liebt, der hat den Eishockeysport nie geliebt.
Bei mir ist er bei Podcast tatsächlich das Problem, dass irgendwann halt die Zeit ausgeht. Also eine Nachrichtensendung will ich am Tag hören und ein bisschen was von drüben, NHL und Fußball-Bundesliga auch noch verfolgen, und ja, dann ist irgendwann halt die Zeit aus. Aber ich werde mal reinhören. Und Bernd, ihr habt ja natürlich einen DL-Podcast, habt ihr schon veröffentlicht jetzt, übers Halbfinale und zum Finale, und NHL wolltet ihr machen, aber kommt diese Woche nicht, und deswegen sprechen wir hier einfach ein bisschen auch über die NHL, oder?
Genau, das ist der Plan. Der Yannick Beichler, mit dem ich einen NHL-Podcast sonst mache, musste leider absagen. Und dann haben wir uns gedacht, komm, verbinden wir doch mal die Hockey Buddies mit den Shorthanded News und reden dann auch über die NHL.
Das war da vertraglich bestimmt auch irgendwo festgehalten. Wir müssen mal über euch reden, und wenn es bei euch mal nicht klappt, dann müsst ihr halt einfach unseren Podcast kapern.
Absolut. Also quasi wie so ein erster und zweiter Goalie. Man hilft ja aus. Wenn der eine verletzt ist, springt der andere ein.
Genau, Beer League.
Man könnte fast meinen, das ist eine Überleitung zur NHL, aber...
Beer League Goalies, da gibt's ja auch, also bei uns gibt's in der Hobbyliga einfach so einen Goalie-Verteiler. Ja, da gibt's vor allem Bier, genau, ja. Aber da können wir gleich mal so ein bisschen was übernehmen, auch aus den Shorthanded News. Bernd, was trinkst du denn?
Ja gut, da bin ich immer der falsche Ansprechpartner, weil ich trinke ja nicht so oft Alkohol, und deshalb trinke ich auch dann nicht. Da sind natürlich eher die anderen Kandidaten für zuständig, der Herr Ulrich und der Herr Gromberg, die ja das Biertrinken quasi zu einer Kunstform erhoben haben. Und die kennen sich ja auch deutlich besser aus. Vor allen Dingen Herr Gromberg, der natürlich als Brauer arbeitet und dann auch seine fachliche Expertise immer reinbringt.
Deine leichten Bananennote.
Ja, Aprikose, wenn ich bitten darf, keine Bananen.
Ja, Tom, ich wollte eigentlich mir auch einen Gin Tonic aufmachen, beziehungsweise mixen, wie du ja mal sagst, aber ich habe vorher schon Bier getrunken und ich habe mir gedacht, nee, lass ich jetzt, sonst wird das nichts. Insofern trinke ich Wasser.
Ja, dann bin ich ja der Einzige, der wieder was anderes als Wasser trinkt.
Mate.
Bei mir ist das wieder die gute Maya Mate.
Wahnsinn. Wie bist denn drauf, Tom? Du als Finalist sozusagen. Mit Hauptstadt Eishockey seid ihr ins Finale eingezogen und die Eisbären Berlin dann gleich hinterher.
Ja, ist eine gute Premierensaison, glaube ich. Also ich bin gar nicht so unzufrieden damit. Wobei ich ja ein bisschen skeptisch war vor der Saison, auch ein bisschen skeptisch zum Playoff-Beginn. Und ja, gegen Nürnberg hatte ich ja mit dir gesprochen und ja auch bei den Eismeistern das gesagt, dass das so eine Serie ist, wo ich sage, die kann über 6 oder 7 Spiele für beide Mannschaften ausgehen. Und ja, jetzt ist er halt ja zu den Eisbären gefallen, sage ich mal. Haben wir halt die Eisbären sich ja auch ein bisschen was kosten lassen, die ganze Nummer. Ne? Wurden ja die Schiedsrichter bestochen, die DL bestochen. Ging ja hauptsächlich darum, dass man eine 14.000er Arena im Finale hat. Um nichts anderes ging es. Und ja, erfolgreich die ganze Nummer gelaufen. Ich glaube, das ist auch gar nicht großartig aufgefallen.
In der anderen Serie hätte, glaube ich, Bestechung nichts gebracht. Selbst da wäre es nicht gegangen.
Nee.
Nee, aber du spielst schon auf die Schiedsrichterleistungen so ein bisschen an. Also ich bin ja immer der Meinung, nicht. Ja, ich bin ja immer noch der Meinung, also ich kann es mal aus Sicht des Kommentators schildern, dann könnt ihr vielleicht dann nochmal aus der Sicht des Bloggers, Journalisten das Ganze schildern. Ich muss sagen, dass ich manche Situationen auch nicht beim ersten Mal erkenne. Also sowohl im Stadion nicht, als auch dann am Fernseher nicht. Weil man halt irgendwie, also als Kommentator natürlich auch noch so ein bisschen auf die Scheibe dann immer schauen muss oder natürlich immer auf die Scheibe schauen muss. Und wenn so ein Foul vielleicht etwas abseits ist oder ja, man gerade vielleicht mit den Gedanken irgendwie bei einer anderen Spielsituation ist, dann wird's halt schwer. Was ich halt da bei den meisten Aktionen nicht verstanden habe, Bernd, ist die Geschichte mit der Verletzungsfolge. Denn das ist ja eigentlich in den IIHF-Regeln sehr klar definiert, was dann passiert, wenn sich jemand verletzt. Und irgendwie fand ich, da war relativ viel, wo man gesehen hat, oh, da ist wirklich was passiert. Und da ist wirklich eine Verletzung jetzt geschehen. Und es gab halt trotzdem keine 5+Spieldauer, sondern entweder gar nichts oder halt 2 Minuten.
Danke, dass du mich ansprichst, weil ich verstehe es nämlich auch nicht. Ich habe mich vergangenes Jahr oder noch ein Jahr davor, glaube ich, mal mit dem Matthias Schumann, mit dem Sprecher der DEL, genau über das Thema unterhalten, weil ich nämlich auch sagte, irgendwie ist doch diese Verletzungsfolge, ist doch total inkonsequent. Manche humpeln raus und da passiert nichts und bei manchen blutet minimal die Lippe, die können sofort weiterspielen und der Gegner muss raus. Und hat er gesagt, ja gut, das Problem war halt, dass wir irgendwo eine rote Linie ziehen mussten und man kann ja einem Spieler nicht wirklich ins Bein gucken und Blut sieht aber jeder, ist halt eine klare Verletzung. Also geht da raus. Dann haben sich viele Leute darüber immer aufgeregt. Vor der Saison aktuell wurde ja die Regel geändert auf 2+2.
Was ich sehr sinnvoll finde.
Wenn jemand blutet.
Das finde ich gut. Das finde ich eine gute Regelung, dass du halt mit leicht aufgeplatzte Lippe da nicht dann 5+Spieldauer unbedingt gehen musst. Ne?
Finde ich auch. Aber andererseits, was ist, wenn jemand raushumpelt? Eigentlich muss man dann, wenn der in die Kabine muss der andere halt auch in die Kabine. Was ist, wenn der aber nach 10 Minuten wiederkommt? Darf der andere dann auch wieder rein? Das ist doch irgendwie, also was ist eine Verletzung? Also ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht ganz.
Wobei das Ding, also jetzt bei den Situationen in Spiel 6 jetzt zwischen Nürnberg und Berlin, also das eine war halt auch, Also Kniecheck ist für mich ja immer so nochmal was, eine andere Nummer, also Knie und Kopf. Was es ja war mit Shepard gegen Fox und mit Hurdler gegen Gilbert, da gleich in den ersten Minuten. Also vor allem bei Kopf würde ich mir wirklich wünschen, dass da einfach mal konsequenter durchgegriffen wird, weil da war jetzt so viel in diesen Playoffs. Und ich habe tatsächlich hatte sogar den Eindruck, Tom, dass sie das in der Hauptrunde, also bei den Spielen, in denen ich war, da war oft, wo ich mir gedacht habe, boah, okay, war der jetzt wirklich hoch, der Check, und trotzdem gab es halt 2+10 oder sogar 5+Spieldauer. Und jetzt in den Playoffs habe ich so den Eindruck, da lassen sie so ein bisschen mehr laufen, wenn es gegen den Kopf geht.
Also den Eindruck hatte ich irgendwie auch, dass es so ein bisschen konsequenter war in der Hauptrunde. Natürlich habe ich jetzt hauptsächlich die Spiele von den Eisbären gesehen und da waren jetzt nicht so viele Szenen dabei, wo man in der Hauptrunde zumindest, wo man so eine Szene zu sehen bekam. Was jetzt in der Serie gegen Nürnberg so passiert ist, da waren ja nicht nur die Szenen jetzt aus dem Spiel 6 und da war ja auch nicht dieser Check von Hördler dabei, da war ja dann auch, war das Spiel 5, glaube ich, die oder Spiel 4, die Aktion gegen Aubry in Nürnberg. Dann die eine Szene gegen Pedersen, also da waren ja auch, sag ich mal, gegen die Eisbären so 1-2 Szenen dabei, wo man, wo es so ein bisschen fragwürdig war. Und da ich dann auch so, ich glaube, in einem Beitrag zu einem Spiel habe ich es auch geschrieben, dass irgendwie dann so eine Szene war, wo die Schiedsrichter so ein bisschen den Faden verloren haben oder den Zugriff zum Spiel, wo man den Eindruck von draußen gewinnen konnte, so jetzt wird alles gepfiffen, dann plötzlich wurde gar nichts mehr gepfiffen, die Spieler konnten machen, was sie wollten, dann auf einmal war es wieder überstreng. Also das ist tatsächlich so eine Sache, die mir jetzt in der Serie Berlin-Nürnberg sehr aufgefallen ist. Zu dem Hördler-Check gegen Gilbert weiß ich nicht, ob man mich dafür steinigen will, aber ich sehe da auch so ein bisschen so ein Wegstolpern von Gilbert.
Ja, aber wobei ich.
Es ist trotzdem kein guter Check. Also der wäre wahrscheinlich auch nicht wirklich sauber gewesen, wenn Gilbert da nicht noch zurückstolpert.
Da ist halt das Problem, also war mein Problem, dass ich bis jetzt halt nur eine Perspektive, nur eine Zeitlupe gesehen habe und ich glaube, es gibt einfach auch keine andere. Und da geht er, also was mich einfach stört, ist, dass der Arm von Hördler einfach noch hochgeht. Mhm. Also der geht einfach hoch und der hat da halt nichts verloren. Und das war so oft, also ich meine, Pinizzotto gegen Plachter war natürlich in seiner Unvollkommenheit insgesamt, würde ich jetzt mal sagen, und der Reaktion darauf halt auch, war natürlich der fieseste, aber da waren dann in Spiel 3 in München, da war ich auch im Stadion, King gab auch 2+10 und auch Wolf ging auch zu hoch. Und ich frage mich halt, Bernd, ob man nicht einfach da bei den Spielern auch nochmal ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen muss, dass das einfach nicht geht und dass solche Checks dann einfach nicht gefahren werden dürfen.
Ich bin mir halt nicht sicher, ob das wirklich immer Absicht ist. Also beim Pinizzotto braucht man nicht drum rumreden. Meiner Meinung nach geht der ganz klar auf den Kopf und auch genau mit dem Ziel, einen der stärksten Mannheimer auszuschalten. Ist jetzt eine Unterstellung, aber stehe ich zu. Bei den anderen, glaube ich, ist es auch manchmal einfach, der kommt einfach einen Millimeter, ist ja falsch angesetzt, der Spieler dreht sich noch, irgendwie einer kommt zu spät oder vielleicht Übereifer oder sowas. Also das soll das überhaupt nicht rechtfertigen. Ich finde, gerade jeder Check in den Kopf müsste sofort bestraft werden, nicht nur mit einer Spieldauer, sondern auch mit einer Sperre danach, weil da geht's ja echt um die Gesundheit. Ich meine, wir haben oft genug in den letzten Jahren über CTE und sonstige Gehirnschäden und sowas gehört. Also da ist ja echt nicht zu spaßen, wenn die Typen irgendwie 45 sind und dann quasi nur noch im Bett liegen, weil sie sich nicht mehr bewegen können und mit 50 sind sie tot. Also das will ja keiner, nur weil er irgendwie professionell Eishockey gespielt hat. Ne? Trotzdem, ich weiß nicht, ob das wirklich was mit Sensibilisierung zu tun hat oder ob das nicht einfach dieses Ding ist, in den Playoffs werden die einfach quasi wie so eine Armee einkaserniert, sind irgendwie 5 Wochen beieinander, sehen immer nur Bus, Stadion, Hotel und sowas und werden ständig gedrillt und der Druck wird immer höher. Ob es dann wirklich daran liegt, dass es einer absichtlich macht oder ob es einfach die äußeren Umstände sind, die einen manchmal dazu bringen. Ich kann es irgendwie nicht beurteilen, weil ich ja nie auf dem Niveau Sport gemacht habe.
Mhm. Aber Steckel zum Beispiel, das war dann der Letzte in diesem Halbfinale, der ja eindeutig war. Ich finde es auch nicht eindeutiger als manche andere, aber der war eindeutig. Da war es dann irgendwie für mich schon so, ja okay, dann brennen so ein bisschen die Sicherungen durch. Vorher, glaube ich, kann man das dann auch nicht nur mit Sicherungen durchbrennen erklären. Aber nochmal, ich glaube, dass es halt noch nicht so hundertprozentig bei den Spielern noch angekommen ist. Was ich interessant fand, Tom, ist, dass also der liebe Kollege Sebastian Böhm, Grüße, hat ja also erstmal in seinem Blog über das Spiel selber geschrieben, da natürlich auch über die Schiedsrichter, aber dann auch nochmal einen Kommentar heute. Und anscheinend haben die Ice Tigers diesen Check von Shepard gegen Fox auch nochmal eingereicht, weil sie ja nochmal durften und die DEL hat entschieden, dass das keine große Strafe und damit auch keine Sperre ist.
Das, naja gut, aber dann wahrscheinlich nur, weil sie jetzt Shepard nicht vor dem Finale sperren wollten. Ja,
genau.
Bei der Spiel 7 hätten sie ihn gesperrt, denke ich.
Ich wollte nämlich das mit der Nachfrage nochmal verbinden. Challenge ist ja so eins meiner Lieblingsthemen. Was glaubst du, Tom, bei der Challenge in dem Fall Shepard gegen Fox? Wären die 2 Minuten weitergestanden oder hätten die Schiedsrichter da mit 2 Zeitlupen tatsächlich dann auch auf 5+ Spieldauer entscheiden können? Ich finde wirklich, also er fährt jetzt da keine Kurve in Richtung Knie, aber
er lässt das Bein halt stehen.
Ja, genau.
Wir also brauchen sich schönreden. Also er will einen normalen Check ansetzen und dann dreht er sich da ein bisschen raus, also Fox. Oder legt den Puck an ihm vorbei und Shepard lässt halt das Bein stehen. Das ist ein Kniecheck.
Genau. Also, ich bin ja kein guter Schlittschuhläufer, auch auf Hobbyniveau nicht, aber ich weiß, wie ich einem Gegenspieler ausweichen kann. Ich habe aber jetzt auch nie um Finale gespielt in der DEL und nie gesagt bekommen, ey, du musst jeden Check zu Ende fahren und jede Situation eigentlich dann Härte zeigen oder was weiß ich. Insofern, also ich glaube, ich frage mich halt immer, kann ich in dem Moment als Spieler noch umschalten? Das ist wahrscheinlich das, was du gemeint hast, Bernd, auch auf dem Niveau. Oder ist es so in mir drin, dass ich halt einfach eine bestimmte Situationen durchziehe und dann einfach sage, okay, kommt halt einfach die Entscheidung, die kommt dann im Endeffekt mit der Strafe. Denn also für mich war da auf jeden Fall die Chance dafür, Shepard diesen Zusammenprall zu vermeiden. Und die Scheibe war weg.
Ja, die Frage ist natürlich, was haben die Schiris bis dahin für eine Linie gefahren? Also,
ja, aber das war ja die erste Minute oder gar keine.
Erste Minute. Genau. Ja, ich meine aber generell auch in der Serie, oder man kennt ja auch die Schiris, ne, dass man sich denkt, kann ich mir sowas erlauben oder kann ich mir sowas nicht erlauben? Also ich glaube nicht, wie gesagt, was ich ja eben gesagt habe, dass nicht alles komplett immer rational ist und alles immer super durchdacht ist, weil viel passiert auch einfach aus Instinkt oder aus der Situation heraus, gerade in so einem schnellen Sport. Aber ich glaube, dass man auch sich denkt, ach komm, den nehme ich jetzt noch mit, scheiß drauf, ne? Ja. Oder denkst du sogar, komm, in der ersten Minute schickt er mich hier eh nicht runter.
Ja. Also mir ist so eine Situation, so eine ähnliche Situation natürlich auch nur auf Hobbyniveau, aber mir ist so eine Situation auch schon passiert, aber da habe ich mein Bein nicht weggekriegt, aber auch nur, weil es dann irgendwie zu schnell ging, einfach. Und wie Fetzi schon meinte, ich habe auch noch nicht um DEL-Finale gespielt, aber ich glaube einfach, dass so eine Situation, wo es dann vielleicht auch, wo man wirklich so komplett auf Körpercheck eingestellt ist und dann ja, dann bewegt sich der Gegner nochmal raus und dann muss der Kopf das erstmal wieder zum Körper zurückbringen, was man jetzt eigentlich machen will und dann ist vielleicht schon zu spät. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, dass das Shepard da irgendwie 2 Sekunden Zeit hatte, sich dann darauf einzustellen, dass er eben nicht das Bein stehen lässt.
Ja, das ist
ja dann auch wieder diese typische Split-Second-Geschichte.
Ja, das stimmt.
Ich wollte noch was zu den Schiedsrichtern sagen, weil mir das, also es wurden ja viele Sachen gesagt, auch bei den Shorthanded-News, ihr habt es ja auch angesprochen, dass man vielleicht auch mal anfängt, ein bisschen mehr Geld in die Schiedsrichterausbildung zu stecken. Und gerade wenn Thomas Szabo sich hinstellt und wieder über Daniel Pichacek spricht oder über andere Schiedsrichterentscheidungen, warum dann die DEL-Gesellschafter sich nicht zusammentun und vielleicht dann wirklich mal dafür sorgen, dass Schiedsrichter besser ausgebildet werden, dass wir mehr Profischiedsrichter haben. Weil ich finde, dass das Spielniveau der deutschen Eishockeyliga hat schon zugenommen in den letzten Jahren. Und ich glaube, bei den Schiedsrichtern haben wir, dass es eher stagniert. Und dann hast du so einen Effekt, dass das Spiel wird besser, das Spiel wird schneller, aber die Schiedsrichter kommen vielleicht gar nicht hinterher. Vielleicht ist das auch ein Problem, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in den letzten Jahren so viel über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen haben. Und wir haben es dieses Jahr wirklich in jeder Serie gehabt bisher.
Ja, aber ist in den letzten Jahren auch jedes Spiel übertragen worden mit Zeitlupe?
In der letzten Saison schon.
Und da war es,
ist es mir nicht so aufgefallen, dass das wirklich nach jeder Serie über die Schiedsrichter gesprochen wurde.
Ja, ich habe das schon mal gesagt, ich finde eigentlich sogar, dass in der Hauptrunde weniger über Schiedsrichter gesprochen wurde als in den vergangenen Jahren.
Ja, aber weil es auch in den Playoffs um viel mehr geht, das ist doch dann auch, dann, wenn du in der Hauptrunde ein Spiel verlierst, dann kannst du
vielleicht... Nein, ich meine, in der jetzigen Hauptrunde wurde weniger über die Schiris gesprochen, als in der Hauptrunde im vergangenen Jahr.
Ach so, so meinst du, so, okay. Ja,
ja. Klar, dass in den Playoffs dann mehr Leute hingucken, dass es intensiver wird und alles, ne? Das ist klar, dass da mehr über die gesprochen wird. Aber ich fand eigentlich in der Hauptrunde wirklich, dass die Schiris da eine ganz gute Leistung gemacht haben. Und ich habe überlegt, hat das was mit Brüggemann zu tun, der Schiedsrichteramt quasi übernommen hat bei der DEL? Hat der irgendwie besser die Leute geschult? Haben die irgendwie vielleicht mehr Maßnahmen gemacht, mehr Geld in die Hand genommen, was auch immer? Ne? Keine Ahnung. Aber jetzt in den Playoffs lief es dann wieder genau andersrum. Also,
vielleicht sind auch die Schiedsrichter, denen man jetzt die wichtigen Spiele gibt, vielleicht ist da die Einschätzung falsch. So wie ein Trainer ja durchaus mal eine falsche Einschätzung haben kann gegenüber seiner Spieler und dann die falschen Reihen aufs Eis schickt oder einen falschen Spieler in der falschen Situation aufs Eis schickt. Vielleicht setzt die DEL die falschen Schiedsrichter auf die Spieler an.
Ja, vielleicht
also, mit Pichacek gibt es nun mal eine Geschichte mit den Thomas Szabo Ice Tigers. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es einfach auch unglücklich war, dass dann Pichacek genau auf diese Serie anzusetzen.
Ja gut, aber das Problem ist doch, du hast nur noch 2 Serien im Halbfinale und dann natürlich setzt du deinen Profi-Schiri ein.
Ja,
weil wie willst du es bitte verkaufen, wenn du sagst, ja, wir haben ja einen, der wird voll bezahlt, der sitzt aber zu Hause und die irgendwie halbtags noch arbeiten müssen, die viel schlechter vorbereitet sind, viel schlechter angesehen sind, viel weniger Geld verdienen, die pfeifen dann das Spiel, das kannst du ja auch nicht machen. Deswegen ist das, was ich schon bei uns im Podcast gesagt habe, es braucht einfach viel mehr Profischiedsrichter, damit die Auswahlmöglichkeit viel größer ist und eben nicht ein Schiri gespannt oder ein Typ, wie alle 2 Tage mit dem Auto durch ganz Deutschland fahren muss und da Spiele pfeifen muss.
Ich glaube aber auch, dass, also da müssen wir vielleicht dann auch nochmal vorher ansetzen und dann müssen wir vielleicht insgesamt auch nochmal über das Niveau, nicht nur das Spielniveau und das Schiedsrichterniveau, sondern auch das Niveau von den Rängen und außenrum sprechen. Ich glaube, dass das einfach ein scheiß Job ist, Schiedsrichter. Also wer macht das? Also wer lässt sich als 15, 16-Jähriger dann von irgendwelchen Eltern und Trainern anpfeifen, nur weil er halt sagt, er hat so große Liebe zum Eishockey, dass er, wenn es halt spielerisch nicht reicht, halt dann noch weiter pfeift. Ja, und dann gehen vielleicht auch Leute, die Talent hätten, da schon mal verloren. Das ist sicherlich auch ein wirklich, wirklich großes Problem.
Ja, klar, allein weil du so wenig Eishallen in Deutschland hast und dass du ja auch als Schiedsrichter unglaublich weit reisen muss, wahrscheinlich schon in der Jugend. Also ich kann mir vorstellen, bei euch in Bayern irgendwelche Schülerspiele, da reist der Schiri doch teilweise auch wahrscheinlich 100 Kilometer an oder sowas.
Ne? Ja klar, hier bei uns, das ist ja sowieso, da könnte man eine eigene Podcast-Reihe machen. Ich habe mal vor ein paar Jahren...
Underclass-Hockey.
Ja genau, Underclass. Underclass. Ich habe vor ein paar Jahren mal hier für unsere Lokalzeitung die Jugend-Eishockey-Berichte geschrieben und dann haben hier eine Mannschaft Knaben, ist halt, was weiß ich, irgendwie in die Oberpfalz gefahren oder so, nach Selb, glaube ich, oder was das war, oder Weiden, keine Ahnung, und ist dann mit 0-25 zurückgekommen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, was sagt das über das deutsche Eishockey aus, wenn du halt in der Knaben so weit durch die Gegend fährst am Wochenende und dann eigentlich nicht kompetitives Eishockey spielen kannst. Also
gut, da könnte ich allein schon. Hier, also das ist ja selbst bei uns im Westen so. Also so ein 11, 12, 13-Jähriger irgendwie aus Neuss, Rating, Dortmund oder so, der fährt teilweise auch bis nach Frankfurt, ne? Zu einem ganz normalen Ligaspiel. Ja,
das die U14 der Juniors fliegt jetzt nach Peking.
Ja gut, aber das ist, glaube ich, kein Ligaspiel, oder?
Aber es ist ein Turnier.
Ja, das ist auch verrückt, ne? Muss man sagen. Die waren doch in Nordamerika letztens auch, ne?
Das sind die Schüler, ja, die fliegen immer nach Calgary, ja. Eigentlich alle 2 Jahre, manchmal sogar jährlich. Aber jetzt hatten sie mal ein Jahr dazwischen Pause, weil irgendwie das mit den Spenden nicht so ganz geklappt hat, ja.
Lasst uns mal über das spielerische Niveau in den Halbfinals, beziehungsweise auch ja so ein bisschen dann in Richtung Finale halt sprechen. Bernd,
wollte gerne noch eine Sache sagen.
Ja, klar, mach.
Weil Bernd ja diese ganze Kopfverletzungsgeschichte auch angesprochen hat, was man, glaube ich, bei Hauptstadt Eishockey auf dem Twitter-Account ein bisschen verfolgen konnte und auch bei mir, war so ein bisschen der Ärger darüber, dass die eine Aktion mit Nick Pedersen, wo er ja auch am Kopf getroffen wurde, dann auch das Spiel vorzeitig erstmal verlassen musste, in die Kabine gegangen ist und dann kam er wieder und hat das Overtime-Tor geschossen und wurde groß dafür gefeiert und im Nachhinein hat er in der Mixzone dann so ein, ja, mehr oder weniger gesagt, ja, das hat mich so ein bisschen wachgerüttelt. Ich glaube, gerade bei den Eisbären, wo man mit Stefan Ustorf eigentlich das ja absolute negative Beispiel oben auf der in der VIP-Loge zu sitzen hat, der ja seine Karriere mit schlimmen Kopfverletzungen beenden musste, der immer noch heute Probleme hat und mit Kopfschmerzen wach wird und Schwindelanfälle bekommt und sowas alles, dass man da dann nicht vielleicht auch einfach sagt, so pass auf, du hast jetzt hier einen Schlag gegen den Kopf bekommen, du musstest behandelt werden, du lagst auf dem Eis und hast dich scheinbar nicht wirklich gut gefühlt, dass man ihn dann nicht quasi rausnimmt und dann im Nachgang natürlich, klar, er schießt nach 23 Sekunden in der Overtime das Tor, aber dass man ihn dann noch so zum Helden hochstilisiert, ist vielleicht auch nicht das beste Zeichen, was man nach außen sendet, gerade auch an junge Spieler. Also irgendwie, ich finde es immer blöd, so eine Phrasen zu schmeißen, aber in dem Fall finde ich es wirklich kein gutes Signal zu sagen, ach, der hat halt einen Schlag gegen den Kopf bekommen und guck mal, der kann am Ende, hat er noch das entscheidende Tor in dem Spiel geschossen.
Sehe ich ganz genauso. Ich erinnere auch an diese, ist jetzt andere Sport, aber an die, hier den Turner, den Andreas Toba da in Rio, der da mit Kreuzbandriss weitergeturnt hat. Der auch abgefeiert wurde als der große Held, der quasi seine Schmerzen überwindet. Also ich finde, das ein katastrophales Signal wirklich an Jugendsportler, weil das natürlich auf der anderen Seite auch wieder begünstigt, dass man sich irgendwelche Schmerztabletten reinschiebt, ne? Komm, auf die Zähne beißen und immer so diese. Also ich finde, wer verletzt, ist verletzt, Ende.
Ja, und also bei Tor habe ich mir damals auch gedacht, hey, klar, jetzt wird er gefeiert oder damals wurde er gefeiert und hat dann auch gesagt, das ist genau das Richtige, aber weiß ich nicht, wenn er dann in 10, 15 Jahren seine Kinder nicht mehr auf die Schulter nehmen kann, weil er Probleme hat genau mit den Knien, dann wird er zurückdenken, wird er sagen, was für ein Blödsinn, und Pedersen wird sich vielleicht dann auch irgendwann erinnern, also wenn, ist ihm natürlich nicht zu wünschen, aber also wir schauen ja, wir wissen ja noch gar nicht, was in 10, 15 Jahren ist, in 20 Jahren mit den Sportlern, die wir jetzt kennen. Also ich habe halt keine, also bei Ali war es ja, glaube ich, nie nachgewiesen worden, dass seine Krankheit auch mit seinem Sport zu tun hatte, aber ich kann mich halt noch 96 dran erinnern, als er da die Fackel hielt. Und ich habe mir dann, also ich habe ihn ja nie kämpfen gesehen live, ja. Aber wenn ich mir jetzt denke, irgendwie ein Sportler, mit dem ich mitgefiebert habe oder halt, den ich vielleicht sogar, ja, über den ich gesprochen habe, mit dem ich gesprochen habe, und der steht dann in 20 Jahren so, das ist halt, also, das darf halt nicht sein.
Und es gab auch die Untersuchung, war das nicht auch so eine anonyme Umfrage unter Olympiasportlern, weil die gefragt haben, würdest du quasi für eine jetzige, also die Leute irgendwie zwischen 20 und 25 gefragt, und die Frage war, ob die, wenn die jetzt eine Goldmedaille kriegen würden, irgendwie in Kauf nehmen würden, dass die irgendwie ab 35 irgendwie ein beschwerliches Leben hätten. Oder wie 90% haben ja gesagt, weil die alle nur für diesen Moment leben. Ich meine, ich muss wieder sagen, ich kann es so gesehen nicht nachvollziehen. Ich habe halt nicht irgendwie mein Leben lang auf irgendwas hintrainiert und habe dann diese eine historische Chance, sei es jetzt jährlich in der Mannschaftssportart oder alle 4 Jahre bei so einer olympischen Sportart. Und ich glaube auch, dass das unfassbar ist, auf diesen Moment hinzuarbeiten und sich kurz davor zu verletzen, ist bestimmt traurig. Aber trotzdem so wenig Weitsicht zu haben und dafür echt langfristig deine Gesundheit irgendwie gefährden, ich weiß nicht. Also das geht irgendwie nicht in meinen Kopf.
Und da nochmal wieder zurück zur DEL zu kommen, ich finde es halt da sehr fragwürdig, weil es gibt ja nun wirklich im Laufe der Saison mehrere Szenen, wo es Checks gegen den Kopf gibt oder wo Spieler sich am Kopf verletzen, und es gibt in der DEL, so zumindest meine Informationen, kein Verfahren für Spieler, die scheinbar am Kopf verletzt sind. Also es gibt nicht wie in der NHL diesen Quiet Room, wo dann dieses Concussion Protocol, also dieses, wo Spieler quasi in einem Schnellverfahren, wo überprüft wird, ist da schon eine Gehirnerschütterung zu erkennen. Sowas gibt es in der DL nicht. Und ich finde, das ist in einem Sport, der so schnell ist und wo man das absolut Negativbeispiel aus Nordamerika hat, wo sich Spieler das Leben genommen haben in den letzten Jahren, weil sie unter den Spätfolgen von Gehirnerschütterungen zu leiden hatten, wo man mit Stefan Ustorf ein Beispiel hat, was jetzt in offizieller Form bei den Eisbären arbeitet, kann ich es nicht nachvollziehen, dass man sich da nicht aktiver für einbringt und dann vielleicht sowas mit auf den Weg gibt, dass man da einen unabhängigen Arzt hat, der dieses Concussion-Protokoll da mit Spielern durchführt.
Interessanterweise. Also gibt es sowas in der Art? Ich habe nämlich genau danach mal gefragt bei der Pressekonferenz, und da hieß es doch, wir haben jetzt auch so neue Regeln oder so. Okay. Ich glaube aber trotzdem natürlich nicht, dass es da so ein Quiet Room gibt und dass es da wie einen Arzt gibt, einen neutralen, der die ganze Zeit in der Eishalle sitzt, weil wer soll den wieder bezahlen?
Und,
wieder
beim Geldthema, und ne? Spotter, die es genau, mittlerweile in der NHL gibt. Aber es gibt, was es gibt, ist, wenn einer mit einer Gehirnerschütterung ausfällt, dann muss er, um wieder spielen zu dürfen, schon dieses Protokoll durchlaufen. Das weiß ich, weiß ich aus München, dass du halt dann wieder anfangen musst, irgendwie, was ich, Ergometer und so weiter. Und sobald du Kopfschmerzen hast, fällst du halt auch wieder zurück praktisch auf den ersten Schritt und musst dich da wieder durcharbeiten. Das wird dann immer gesteigert und hat irgendwie so fünf Schritte. Und sobald du halt bei einem wieder halt irgendwie einen Rückfall hast sozusagen oder halt wieder Kopfschmerzen bekommst, musst du wieder von vorne anfangen. Das ist zumindest mal der erste Schritt, aber klar, der nächste wäre halt dann zu sagen, ja, Kopfverletzung geht nicht. Und ich stelle es mir aber auch als, also das Problem ist ja auch, bist du noch das American Football, bist du noch damals Jay Cutler, der dann draußen war aus einem Playoff-Spiel mit den Chicago Bears und dann irgendwie draußen stand und ja, so teilnahmslos, wie er halt schaut, aufs Feld geschaut hat, und die Fans sind natürlich ausgeflippt, weil er halt dann rausgegangen ist. Ich glaube, es ist für einen Sportler in einem entscheidenden Spiel einfach auch unglaublich schwierig, zu sagen, nee, geht nicht. Also ich habe selbst in der Kreisliga im Fußball zu meinem Trainer immer gesagt, ja, geht. Ob das jetzt irgendwie, ob ich jetzt krank war und Fieber hatte oder mir das Knie wehgetan hat. Ich habe immer gesagt, es geht, weil ich halt immer spielen wollte und immer der Mannschaft helfen wollte.
Deswegen meine ich ja, du brauchst jemand Unabhängiges, ja, der genau, die Entscheidung immer fällt.
Genau, richtig. Ja. Bernd, ihr habt in der letzten oder vorletzten Episode darüber gesprochen, welche Mannschaft denn dem ERC Red Bull München im Finale gefährlicher werden könnte, Nürnberg oder Berlin, und habt da unter anderem auch über die Spielweise gegen die Scheibe gesprochen. Nürnberg mit diesem ja doch eher zurückhaltenderen 1-4 gegen die Scheibe. Berlin, Tom, kannst du da gleich ein bisschen mehr dazu sagen, aber ich denke meistens so ein klassisches 2-1-2 mit zwei Vorcheckern und dritten Mann. Ich habe dann so ein bisschen innerlich mitdiskutiert, Bernd, bei euch, und habe mir gedacht, das Wichtigste ist einfach gegen München, dass du halt das, was du spielst, so gut spielst wie möglich, bisschen Glück hast und das aber halt auch dann in 4 Spielen auf jeden Fall mal nahe der Perfektion spielst. Aber ich habe mir jetzt in dem letzten Spiel zwischen Nürnberg und Berlin schon gedacht, ja, die Eisbären sind eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt für München, weil sie halt, also was mir in der Serie München gegen Mannheim aufgefallen ist, Mannheim hat sich teilweise im Vorcheck so unfassbar übertölpeln lassen. Ich habe mir eigentlich auch gedacht, das kann nicht sein, dass da halt also zwei sind draufgegangen, aber München hatte halt 3 Mann tief und dann war es schon vorbei und dann, ja, wenn München halt mit Kontrolle an der roten Linie ist, dann viel Glück für den Gegner, ja, dann wird's halt ganz, ganz schwer. Berlin hat das jetzt in dem Spiel 5 zum Beispiel, dass ich mir dann auch noch ganz, Spiel 6, was ich mir nochmal ganz angeschaut habe, im Real Life, geht ja mittlerweile, also geht ja alles, wisst ihr. er hat es halt viel konsequenter gemacht mit dem dritten Mann, der halt viel präsenter war und viel besser unterstützt hat. Dazu noch die Eisbären halt wirklich mit mehreren Reihen, die scoren können. Also es könnte zumindest interessanter werden als in den letzten Jahren. Ich hoffe es zumindest, Bernd.
Ja, eigentlich hast du jetzt schon alles gesagt, was mir auch so eingefallen wäre. Den kann ich jetzt gar nicht mehr viel sagen. Also ich hatte.
Ja, aber das ist ja auch, gesagt, also auch so ein bisschen, ist ja auch ein bisschen Konzept der Sendung, dass ich auch ein bisschen was sagen darf.
Hey, gerne. Alles gut. Ich hätte Nürnberg halt lieber gesehen, weil Nürnberg München halt in den letzten Jahren relativ oft geschlagen hat.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Münchner auf diese defensive Spielweise nicht klarkommen oder ob die Nürnberger einfach immer an dem Tag einfach nur gut drauf waren. Ich weiß es nicht, aber ich finde, das ist ja dann irgendwann kein Zufall mehr, wenn man mehrere Spiele am Stück gegen eine Mannschaft gewinnt. Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass Nürnberg zwingend jetzt auch das Finale mit dieser defensiven Taktik gewonnen hätte. Vielleicht hätten die Münchner die ja noch irgendwann geknackt. Aber ob jetzt die Berliner da besser sind, ey, das muss Tom wirklich entscheiden, ne? Also der da viel näher dran ist bei Berlin. Ne? Also ich höre dann lieber ehrlich gesagt zu, bevor ich was Falsches sage.
Du musst ja in der neutralen Zone irgendwie aufhalten. Das ist ja jetzt auch nichts, das ist ja auch kein neues Rezept, ja. Also wenn man durch die neutrale Zone halt Tempo aufnehmen kann, dann wird man halt gefährlich. Aber bei München ist es halt speziell einfach so, dass sie erstens halt die Scheiben hinten raus sehr, sehr gut bewegen, weil sie wirklich eine mobile Verteidigung haben, die alle was können an der Scheibe, gut skaten können und auch gut an der Scheibe eben sind. Und dann halt nach vorne einfach so viel Qualität, dass sie halt mit dem Raum was anfangen können. Was meinst du, Tom?
Was meine ich?
Ja, du sagst ja, die Eisbären schaffen das nie, ich weiß, aber du hast ja jetzt sehr, sehr oft gesehen.
Ich habe sie tatsächlich sehr, sehr oft gesehen. Ich muss auch sagen, so wie sie gegen Nürnberg und auch gegen Wolfsburg gespielt haben, das war nicht die gesamte Saison über, dass sie diesen Stil gespielt haben, wirklich dieses aggressive Vorchecking mit wirklich viel Tempo, teilweise mit mehr Tempo, als ich es ihnen zugetraut hätte. Ganz am Anfang der Saison haben sie was Ähnliches gespielt, da hatten sie aber nur einen aggressiven Vorchecker und dann ging es aber im Umschaltspiel extrem schnell. Jetzt haben sie halt dieses, was du gerade schon gesagt hast, dieses ja 2-1-2 mehr oder weniger, was mir wirklich gut gefällt und ich hatte es euch ja auch schon in unserer internen WhatsApp-Gruppe geschrieben, was mir zum Beispiel an dieser Aubry-Nöbels- und Rankel-Reihe sehr gut gefällt, die ja bis auf das letzte Spiel in jedem Spiel gescored haben, also Brion und Nöbels, dass die Reihe nicht nur offensiv sehr stark ist, sondern dass die Reihe sich auch wirklich sehr, sehr viele Scheiben selbst erkämpfen kann und vor allem in den Ecken oft mit Scheibengewinn herauskommt. Und mir gefällt da Rankel besonders gut, weil er jetzt, was die Punkte angeht, ein bisschen abfällt in der Reihe, aber im Vorcheck und im Backcheck, da waren im Spiel 5 waren so 2-3 Szenen dabei, wo er dann für einen Verteidiger eingesprungen ist, der offensiv wurde und defensiv damit gearbeitet hat und da wirklich auch gut mitgeholfen hat und Chancen verhindert hat. Was mir fehlt bei den Eisbären ist halt dann tatsächlich die Tiefe und ich glaube, da ist es dann halt wirklich, da kippt dann die Serie Richtung München. Also ich glaube, die erste, zweite Reihe, also die Shepard, Backman und Peterson-Reihe, die kann mit München mithalten. Ich glaube, die Aubry-Reihe mit Nöbels Rankel, die kann da mithalten, aber danach ist es halt einfach. Und dann haben wir wieder das Thema, Fetzi, worüber wir schon häufiger gesprochen haben, welches Team der DEL kann mit der vierten Reihe von München mithalten, beziehungsweise findest du wahrscheinlich 10 Teams in der DEL, wo die vierte Reihe von München wahrscheinlich mindestens die zweite Reihe wäre. Und
wobei du halt jetzt da durch die Pinisotto-Sperre hattest du halt der Matsumoto, Eder und Kastner in der vierten Reihe. Du hattest bei München die O'Coin-Reihe mit Masek und ja eigentlich Pinisotto jetzt in der Serie ab der Pinisotto-Sperre mit Flake dazu, die wirklich abgefallen ist gegenüber den anderen, aber du hast halt wirklich mit der Cahun Christensen und Mauerreihe und mit Jeffrey Wolf und Jeffrey Wolf und Verdammt! Er ist der Dritte, der da spielt. Er ist einfach zwei Top-Reihen, die super gespielt haben. Hager natürlich auf Center da in der Reihe, die einfach super gespielt haben. Und ja, ist gar nicht so aufgefallen, dass halt die, witzigerweise die Reihe, die den Topscorer O'Coin in der Hauptrunde und den Top-Torschützen Masek hatte, da so eigentlich abgefallen ist in der Serie. Also haben da tatsächlich halt die zwei richtig guten gereicht. Und die anderen zwei sind ja natürlich auch nicht schlecht, das ist ja klar.
Ihr müsst mir jetzt sagen, wie die Eisbären München schlagen können. Weil ihr habt ja das Halbfinale München-Mannheim, so wie ich das mitbekommen habe, intensiver verfolgt. Und ja. Fetzi, du bist ja eh noch näher dran an den Münchnern. Jetzt will ich natürlich wissen, ich will eigentlich die Tage noch was schreiben, wo es darum geht, wie die Eisbären München schlagen sollen. Und ihr müsst mir jetzt die Ideen liefern, weil...
Also es ist ja eigentlich immer das Gleiche bei München gegen München. Du darfst ja halt, also musst du eigentlich viermal, wenn du sie viermal schlagen willst in der Serie, musst du viermal perfekt dein spielen. Bestes Eishockey spielen. Perfekt. Und das heißt, was Mannheim nicht immer gemacht hat, diszipliniert, du darfst keine blöden Strafen nehmen, weil das Powerplay gut ist. Du musst konsequent in eigener Überzahl sein, weil das Münchner Penalty Killing jetzt ab dem Halbfinale wieder stark ist. Du musst selber aufpassen, dass du die Scheibe nicht verlierst, wenn sie vorchecken, weil sie wirklich sehr konsequent vorchecken. Sie spielen ja das, was ich sonst von keiner Mannschaft so kenne, dieses 2-3. Also sie gehen mit zwei Vorcheckern drauf und haben aber dann wirklich drei Mann, also einen Stürmer bei den Verteidigern, wirklich auf einer Linie. Und dann denkst du immer, ja, das ist ja eigentlich eher, das ist jetzt passiver als ein 2-1-2 oder 1-2-2. Ich schmeiße es ein bisschen mit Zahlen rum, aber normalerweise hat man ja da praktisch einen Vorchecker oder zwei und dann halt zwei oder einen als Absicherung dahinter. Aber das Witzige ist ja, dass von dieser Dreierreihe, die hinten steht, alle ja nach vorne stechen dürfen und das auch tun, die Verteidiger und der Stürmer, der mit dabei ist. Also ist es in der neutralen, spätestens ab der neutralen Zone, halt dann auch wieder brutal aggressiv gegen die Scheibe. Und du darfst da halt nicht im eigenen Drittel schon oder in der neutralen Zone leicht die Scheibe verlieren und darfst sie halt nicht so aufbauen lassen, wie das Mannheim zum Beispiel in vielen Spielen gemacht hat. Ich finde da tatsächlich auch, da kann man jetzt auch mal vom deutlich verlorenen Coaching-Matchup sprechen, denn das müsste Mannheim ja spätestens im Spiel 5 klar gewesen sein, wie München aufbaut und dass man sich dann teilweise so überlaufen lässt, das darf eigentlich auch nicht passieren. Und dann, ja, das muss taktisch geschickt sein, du musst diszipliniert sein und du musst halt dann ja in jeder Sekunde einfach auch da sein. Und es hat auch die System von München auch was mit Einsatz zu tun. Für mich die Szene eigentlich der Playoffs von München war 5-0-Führung von München gegen Mannheim in Spiel 5, 2-auf-1-Konter für Mannheim und Brooks Masek läuft zurück mit einem Backcheck, als wäre das gerade Spiel 7 Overtime im Stanley Cup-Finale und verhindert den Gegentreffer. Da habe ich Mannheimer gesehen, die sich bei 0-0 aber ganz anders verhalten haben, um jetzt mal lieb zu sagen. Im Backcheck oder halt gar nicht backgecheckt haben. Und er als Stürmer, als Scoring-Maschine, als Torjäger, gast da so zurück. Also die sind auch immer noch hungrig einfach. Und das in der Summe macht halt einfach diese Qualität aus.
Also ich sehe ehrlich gesagt auch so gut wie gar keine Chance, wie du die schlagen kannst. Also zumindest als deutsches Team, ne? Dass sie in der NHL natürlich nur Reisen kriegen würden, ist ja auch klar. Aber da ist natürlich auch der individuelle Spieler besser. Aber wenn wir mal auf das System gucken, ich finde einfach, also mir fallen da wirklich nur so, muss ich leider sagen, so zwei Standardfloskel-Argumente ein, wie Berlin es irgendwie schaffen könnte. Und das eine hat Fetzig gerade schon angesprochen, diszipliniert sein, weil das war ja das größte Problem der Mannheimer, die ja teilweise Spiele verschenkt haben, dadurch, dass sie nach Pfiffen noch zugeschlagen haben oder irgendwas anderes Bescheuertes gemacht haben, was dann ständig Strafen gebracht hat und München hat das mit Toren ausgenutzt. Und das zweite ist für mich, und das ist eigentlich das Entscheidende, du musst das Torhüter-Duell einfach gewinnen und das ist auch die einzige Chance, die Berlin meiner Meinung nach hat, weil ich Wehan deutlich stärker sehe als aus den Birken. Obwohl aus den Birken, wenn wir mal gucken, auch wieder statistisch gesehen total gut ist. Er kriegt nur 2,01 Gegentore rein und hat irgendwie eine Fangquote, die ist auch recht ordentlich. Die ist nämlich bei 92,7. Das klingt von den Werten her gut, aber wenn man sich ihn anguckt, also der berühmte Eye-Test, wie es immer so schön heißt, finde ich, wirkt er nicht so sicher. Also er hat jetzt, ich bin ja eh Verfechter der These, dass er auch, dass mit einem anderen Torwart Deutschland Gold geholt hätte im Finale bei Olympia. Aber jetzt mal fernab davon. finde ich einfach, dass er nicht mehr so stark ist. Er wackelt teilweise, lässt extrem viel klatschen und er hat natürlich trotzdem Glück, dass er diese überragende Mannschaft vor sich hat. Wenn Austin Birken bei einem anderen Team spielen würde, wäre das weit mehr aufgefallen, meiner Meinung nach.
So wie Treutle letztes Jahr in Krefeld.
Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber nee, geht in die Richtung auf jeden Fall.
Also er ist meiner Meinung nach deutlich besser als sein Ruf, aber das heißt dann, also er hat einfach auch einen sehr, sehr schlechten Ruf, also bei vielen, den ja aus dem Birken.
Ja, aber erinnere dich auch bitte an die WM, als er dann so schnippisch reagiert hat, als er diesen einen Fehler gemacht hat und so. Es ist auch manchmal ein bisschen hausgemacht. Ne?
Eine Sache.
Gegentorschnitt ist eine Teamstatistik.
Ja, und du musst halt auch sagen, also man sieht jetzt auch einfach, dass sie im Halbfinale, die Münchner, dass sie einfach, dass sie den Gegner ernst genommen haben. Das Bremerhaven war teilweise einfach eine Halligalli-Serie von München. Also wenn du dir da als Penalty-Killing, das war ja irgendwie in den 70%, also in den 70ern, von den Prozentzahlen her, anschaust, das war halt einfach lasch. Und jetzt haben sie halt über 90% gegen Mannheim gehabt im Halbfinale. Aber was ja auch ganz interessant ist, interessant ist, diese Serie Mannheim, das erste Spiel, hätten sie eigentlich die 5 Minuten Überzahl da kriegen müssen, als Pinizotto Plachter gecheckt hat. Da hätten sie das Spiel vielleicht noch gewinnen können. In Spiel 2 gewinnen sie zu Hause. Spiel 3 in München haben sie Overtime. Das ist eine Scheibe, die bei für München fällt und für Mannheim halt nicht. Spiel 4 führen sie, schlagen sich dann selber, weil sie eigentlich bei einem Gegentor 3 kassieren, mit dem Lauritzen-Gegentor, dem Plachter Slash dann, und dann kriegen sie ja 2 in Unterzahl, in dieser 5-minütigen Unterzahl, machen also aus 2-0 2-3. Also, wenn man sich das kleinteilig anschaut, da waren ja da genug Chancen da, diese Serie zu gewinnen. Bloß in den letzten beiden Jahren, Köln, erinnere ich mich, die haben mal kurz vor Schluss ausgeglichen, 10 Sekunden später wieder den Siegtreffer von München kassiert. Berlin auch mal Overtime gespielt in München. Das waren halt dann 4-1-Serien, wo du danach sagst, boah, eigentlich waren sie enger. Aber das ist halt bei München immer dieses eigentlich. Es ist einfach so eiskalt auch, was die spielen.
Ja, das ist dann am Ende auch die individuelle Klasse, oder?
Ja, also na, einfach, klar, logisch. Und du wirst halt aber auch, du wirst halt solche Undiszipliniertheiten, wie jetzt zum Beispiel der Kolorik-Faustschlag in Spiel 5 gegen Hager, der hat ihn ein bisschen genervt, hat ein bisschen Endras auch vielleicht einen auf den Handschuh gegeben, hat den Kolorik nochmal einmal geschubst, dann haut der dem mit dem Handschuh ins Gesicht. Also wie idiotisch ist das denn bitte? Das wirst du von, das passiert bei München nicht. Wirst du nicht sehen. Und du wirst auch nicht sehen, dass einer sich beim Backcheck am Arsch lecken lässt. Das gibt's da nicht. Weil da 10 auf der Bank stehen, die den halt klein machen. Und da macht auch ein hundertprozentig, also ein Seidenberg-Hager, weiß ich, der Seidenberg, der hat in den ersten Wochen, Monaten dem Hager jedes Mal, wenn er auf die Bank gekommen ist, natürlich freundschaftlich, weil die beiden sich, glaube ich, gut verstehen, da wird ihm gesagt, pass auf, Patrick, da hättest du in unserem System das machen müssen und das und das und das. Das sind einfach so viele sehr gute Spieler dabei, die das System schon so lange kennen, dass du dir es einfach nicht erlauben kannst, dass du es nicht umsetzt.
Das ist halt auch so eine Sache, die, und da müssen wir dann über Don Jackson reden, weil wir ja eben auch schon das Duell auf der Bank kurz angesprochen hatten oder schon mal so angerissen haben. Das ist ja auch eine Sache, die er bei den Eisbären sehr, sehr lange sehr erfolgreich gemacht hat. Und das ist dieses, die Spieler dahin bringen, dass sie nicht satt werden, sondern dass sie immer weiter hungrig sind und dass sie gerade dann, wenn es drauf ankommt, wirklich da sind. Also ich kann mich an Hauptrunden erinnern mit Don Jackson bei den Eisbären, die, ja, da ging es halt dann 52 Spiele, man kommt schon irgendwie in die Playoffs und dann aber in den Playoffs waren sie da und dann letztlich sind sie dann auch wieder Meister geworden. Und ich habe so ein bisschen bei München manchmal ein ähnliches Gefühl, nur dass der Kader oder die Kader, die München da aufstellt, gerade in den letzten beiden Jahren oder jetzt noch die Saison dazu, dass die natürlich deutlich stärker sind als das, was die Eisbären damals hatten. Aber das ist ja auch eine Kunst, sag ich mal, so eine Mannschaft, die so gut besetzt ist, die eigentlich in den letzten beiden Jahren nicht schlagbar war, zumindest in den Playoffs, dann trotzdem so wach zu halten, dass sie dann in den entscheidenden Spielen da ist, einfach und dann auch einfach das abruft, was sie kann. Oder also wisst ihr, wo ich hin will mit
dem? Ja, absolut, Punkt? Logisch, ja.
Das ist, glaubt ihr denn, es spielt auch eine Rolle, dass also ich kann das halt nur von außen so sehen, aber mir kommt es so vor, als wäre auch so 0,0 Hektik irgendwie da im Umfeld. Die haben nicht viele Fans, die Kohle ist absolut gesichert, die haben zwar, klar hat München eine große Medienlandschaft, aber die interessieren sich natürlich in erster Linie für Fußball, alle die Leute. Deswegen, ich glaube, bei den Eisbären, klar, ist auch wahrscheinlich die Hertha irgendwie die Nummer eins der Stadt, würde ich jetzt mal von hier aus vermuten. Aber trotzdem kommt es mir so vor, als seien die Eisbären viel mehr im Fokus und sei das irgendwie viel mehr Stadtgespräch und hektischer da, als irgendwie in München. In München hast du irgendwie diese Mannschaft, die immer gewinnt und alle klopfen auf die Schulter oder sagen gar nicht. Also so kommt es mir zumindest vor. Wie siehst du das, Fetzi, du da, der da zumindest aus der Nähe kommt? Also ist das so oder ist das schon hektischer, als man glaubt?
Ja, nee, das ist auf jeden Fall so. Es ist halt auch, also München ist jetzt keine Eishockeystadt, ja. Also das ist eine Fußballstadt, ganz einfach. Düsseldorf, würde ich sagen, ist eine Eishockeystadt. In Köln gibt's die Haie, es gibt den FC, ja. aber also jeder kennt die Haie. Wenn du irgendwie nach Straubing fährst, da denkst du, da gibt's nur Eishockey, oder nach Schwenningen oder nach Iserlohn wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal, da war ich noch nie, muss ich gestehen. Aber in München ist halt auch so. Ja, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Will ich auch mal hin. In München ist es halt einfach so, ja, die spielen halt jetzt erfolgreich Eishockey und die Fans fiebern natürlich mit, aber ja, es sind ja allein schon, wenn du mit den Eisbären vergleichst, halt die Hälfte Fans im Stadion, ne? Also und dazu kommt, also ich kann mich erinnern, als sie damals Hauptrundenerster waren und dann 0-4 gegen Wolfsburg rausgegangen sind im Viertelfinale, dann was meinst du, was da in Berlin, Mannheim, Köln, Düsseldorf, überall eigentlich in der Liga los gewesen wäre. Und da war es halt, da hatte ich so einen Eindruck, ja, mein Gott, dann, also klar, natürlich Enttäuschung, aber das war jetzt keine Katastrophe. Und
aber das war noch vor den Dosen, oder?
Nee, das war die erste Jackson-Saison ja sogar, oder?
Ja. Ich glaube auch. Echt? Ja. Ändert sich das denn, meinst du, wenn die neue Halle bauen und dann, also wir haben ja mal so ein in Anführungszeichen empörten Hörerbrief bekommen, der uns geschrieben hat, hör mal, ihr lässt das immer übers Münchner Publikum, ihr müsst aber auch mal bitte sehen, dass diese Halle nur 1500 Sitzplätze hat und der heutige Sportfan nur mal sitzen will und wenn die neue Halle kommt mit 1000 Sitzplätzen, werden hier auch mehr Zuschauer kommen. Also glaubst du, dass der Verein auch irgendwann eine größere Rolle in München spielen kann, wenn die neue Halle steht, wenn da wirklich mal 10.000 regelmäßig kommen, wie zu diesem Hockey-Halleluja, oder glaubst du, dass einfach Red Bull so ein Ausschlusskriterium ist?
Nee, Red Bull ist, denke ich, kein Ausschlusskriterium und ich glaube schon, auch natürlich, je erfolgreicher ein Verein ist, desto je erfolgreicher eine Franchise ist, desto mehr Zuspruch gibt's da auch. Und also ich glaube, es wäre ein Fehler, eine 14.000 Plätze Arena zu bauen. Ich könnte mir sowas vorstellen wie in Nürnberg zum Beispiel, da ist die Größe, denke ich, für die Eishockey-Begeisterung genau richtig, dass du da halt so um die 7.500 hast, die du dann aber auch in wichtigen Hauptrundenspielen da hast und in den Playoffs sowieso. Diese Hockey-Halleluja-Spiele sind einfach totale Ausnahmen. Das ist einfach halt der Event-Charakter da um Weihnachten, Silvester rum und das muss man halt da vielleicht in München einfach dann gesehen haben zu der Zeit. Also regelmäßig 10.000 kommen da nicht, aber regelmäßig 10.000 kommen in Düsseldorf ja auch nicht, ja. Und deswegen.
Okay. Aber Düsseldorf ist auch nur ein Drittel so groß wie München.
Ja, das stimmt. Yes. Aber also München wird jetzt nie, München wird sich immer über den FC Bayern München sportlich definieren, denke ich. Und da muss schon viel passieren in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Aber klar, wenn du halt einen Serienmeister da hast und du hast natürlich dann mit mehr Sitzplätzen in der Arena hast du einfach halt den Event-Charakter und du hast einfach auch, also ich will da halt hin, weil ich da gutes Eishockey sehe, das weiß ich, ja. Da kann ich was lernen, wenn ich zuschaue, da kann ich was lernen, wenn ich mit den Spielern und mit dem Trainer rede, da kann man was mitnehmen. Also die Leute, die sich für gutes Eishockey interessieren, die gehen da auch hin, denn besseres Eishockey wird in Deutschland nirgends gespielt. Und das hat auch, also Red Bull ist natürlich etwas, was vielen aufstößt, aber wir wissen ja alle, dass andere Teams ähnlich Kohle haben und wenn ich mir anschaue, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, wie die immer wieder schaffen, jetzt ist der nächste, der kommen wird, ist Vokes aus Wolfsburg, der, wenn er seine Gehirnerschütterungen überstanden hat und gesund ist, perfekt ist für dieses System. Wahrscheinlich besser ist für dieses System als ein Cajun, der wohl gehen wird. Die holen einfach aus der Liga Spieler, die zu diesem System passen und bei denen sie wissen, okay, die setzen dieses System auch um. Und das könnten aber andere in der Liga auch. Dann habt ihr über Don Jackson gesprochen. Matt McIlvain kommt mir oft ein bisschen zu kurz, der noch in einem Alter ist, in dem er nah an den Spielern dran ist, der eine Begeisterung hat für diesen Sport, der sehr akribisch, glaube ich, arbeitet an zum Beispiel Special Teams oder was weiß ich, Set Plays vom Bully weg. Das ist einfach, diese Organisation ist einfach, die ist nah an der Perfektion. Es ist einfach so.
Ich glaube, das ist halt bei Jackson tatsächlich auch so dieser klassische Head Coach, wie du ihn aus der NHL kennst. Also gar nicht derjenige, der wirklich sich komplett in die Systeme vertieft, sondern der einen Plan vorgibt und dann die Aufgaben verteilt. Und dann hast du in München natürlich einfach die Möglichkeiten, die können sich einen größeren Trainerstab leisten, die haben einfach größere Möglichkeiten. Ich glaube, da ist dann halt auch das Problem in Bezug auf andere DL-Standorte, wo dann ja der Headcoach dann teilweise viel, viel mehr übernehmen muss, Trainingsplanung und den ganzen anderen Kram, den man halt so als Trainer, klassischer Trainer halt dann machen muss. Ich glaube, der Jackson kann dann wirklich mehr wie ein Headcoach arbeiten, wie wir es aus Nordamerika eher kennen. Und ich glaube, die ganze Struktur in München ist auch eher nordamerikanisch. Noch mehr als an anderen DEL-Standorten.
Was man natürlich aber auch sagen muss, weil, also Don Jackson ja immer so ein bisschen als der Professor Dumbledore so ein bisschen rüberkommt, als die graue Eminenz, der irgendwie so ein bisschen im Hintergrund alles regelt. Aber also was halt schon auffällig ist, dass selbst Spieler Ende 20 in München nochmal einen Schritt machen. Ich denke, Patrick Hager hat nochmal einen Schritt gemacht in dieser Saison. Es spielen Spieler in der Liga, die sind gar nicht so auffällig wie ein Ryan Button oder ein Derek Johnson. Und auf einmal, wenn sie in München spielen, merkst du, was die drauf haben. Und ein Matsumoto, der als Scorer gekommen ist und sich auch damit eine Zwei-Wege-Rolle anfreunden kann. Ein Brooks Masek, der in Iserlohn 21 Tore geschossen hat und bei dem er gewusst hat, der ist offensiv stark und der kann dangeln in der gegnerischen Zone, der aber jetzt halt einfach auch ein fantastischer Zwei-Wege-Spieler ist, der auch Unterzahl spielt. Und diese Jungs dazu zu bringen, das zu lernen, da fällt mir immer Steve Yzerman ein, der ja, bevor er erfolgreich war und Stanley Cups geholt hat, ein Scorer war und dann irgendwann aber auch ihm jemand beigebracht hat, pass auf, du musst in allen drei Zonen gut spielen. Diese Spieler dazu zu bringen, ist halt einfach eine Qualität. Wenn ich jetzt schon Steve Yzerman angesprochen habe, der hat ja NHL gespielt und nachdem er gesagt hat, wir machen heute eine Stunde. Und
Gerhard Delling, der Eishockey-Podcast, ja, leitet dir gerade über.
Ich bin ja keinen Tipp abgeben fürs Finale.
Ich bin ja kein Tipp. Ja, wir tippen ja nicht. Also ich tippe ja so ungern.
Ja, lassen wir sein. Komm, wir gehen wieder zur NHL. Komm.
Ja, also ich sag mal, ich fände es mal schön, wenn wieder eine andere Mannschaft Meister wird. Und wenn es die Eisbären werden, dann haben wir jetzt auch keine neue Mannschaft, die Meister wird. Haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Titel geholt in der DL. Nee, aber dann können wir auch über mehr sprechen zum Beispiel, ja? Also es wird interessanter, wenn die Eisbären entweder die Serie gewinnen oder halt mal 2-3 Spiele gewinnen, weil dann kannst du mir rausziehen und kannst sagen, warum haben sie diese Spiele gewonnen? Warum schaffen sie das? Aber München hat dann, wenn es sogar ein Spiel 7 gibt, haben sie da auch nochmal Heimvorteil. Ja, schwer vorstellbar. Aber also aktuell würde ich halt einfach sagen, ich meine, die Eisbären sind Tabellenzweiter gewesen, haben eine gute Hauptrunde gespielt, sehr konstante Hauptrunde gespielt, spielen gute Playoffs, haben sich, glaube ich, auch nochmal, also haben dann schon vielleicht jetzt nicht den ganz großen Lauf reingehabt in die Playoffs, aber haben sich dann während der Playoffs nochmal gesteigert. Und ja, wer, wenn nicht die Eisbären? Aktuell. Aber tippen, ja, 4-2 München, keine Ahnung. Ist halt einfach, also wer nicht 4-2 München tippt, wer weniger als 4-2 München tippt, der, weiß ich nicht, der gambelt halt. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand beide Mannschaften die ganze Saison verfolgt hat und ernsthaft sagt, ja, macht Berlin in 6. Oder Berlin in 7. Ich muss ja sagen, Berlin in 7, wenn alles passt. Aber das haben wir ja jetzt.
Ich habe es jetzt 2 Jahre mit Bremerhaven in 7 versucht im Viertelfinale. Das geht nicht gut. Das
hat auch nicht geklappt.
Nee. Ich hatte ja bei uns schon gesagt, 4-0 oder 4-1 für München. Ich habe 4-1 gesagt, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es ein 4-0 wird.
Ah, so fahren die da nicht drüber. Das glaube ich jetzt nicht. Das erwarte ich nicht. Möglich ist es natürlich. Also wenn die so spielen wie gegen Mannheim in Spiel 5 und die Eisbären sind nicht deutlich besser als Mannheim, klar können sie noch drüber fahren.
Aber das, also ich sag, die Adler Mannheim seit der Olympiapause, da sind die, also die Eisbären sind nicht besser als die Adler Mannheim seit der Olympiapause.
Die Adler Mannheim haben keine gute Serie gespielt gegen München, wenn du die komplette Serie anschaust. Die mögen Schwung gehabt haben, aber da ist so, das war viel falsch, überall zu viele Strafzeiten genommen, überaggressiv, Strafen genommen, weil man einfach dieses Tempo nicht mitgehen konnte. Dieses Tempo konnte man aber nicht mitgehen, weil man keinen klaren Plan hatte, wie man München stoppt, dieses Tempo aufzunehmen. Das war keine gute Serie, die Mannheim gespielt hat. Es war am Ende dann natürlich eine Saison, die völlig in Ordnung ist. Genauso wie letztes Jahr Berlin. Ja, Halbfinale passt schon, schlechte Hauptrunde, Halbfinale passt schon. Wie vor 2 Jahren Köln, Halbfinale. Alle, ja, haben wir ein bisschen mitgespielt mit München, passt schon. Ja? Aber mit passt schon schlägst du es halt nicht.
Ja, und das kann ja auch nicht der Anspruch sein, oder?
Nein. Nein.
Also ich würde dann sage ich jetzt noch abschließend eine Sache, weil es mir gerade auch noch einfällt weil Bernd hat das, glaube ich, auch in der aktuellen Schotterland News gesagt, dass Uwe Krupp ja immer so ein bisschen einen schlechten Ruf hatte und irgendwie, also wie hattest du das gesagt, dass er sich bei dir so ein bisschen, dass der Ruf sich verbessert hat? Oder?
Ja, also schlechten Ruf hat er jetzt nicht gehabt, aber ich fand, er hat am Anfang, als er Nationaltrainer wurde, hat er so ein bisschen diesen Ruf gehabt, ja, der kriegt das jetzt, weil er NHL-Spieler war. Mhm. Und als er dann in Köln geholt wurde, war das so, ja, das ist halt unser Kölscher, alter NHL-Star und dann noch Nationalmannschaft hier bei uns in Köln, war toll, deswegen holen wir den. Und dann fragten manche, hey, was wollen die Eisbären mit dem? Und ich habe mir irgendwie gedacht, irgendwie finde ich den, also ich finde den unterschätzt, kann man, also das ist eigentlich das Wort, was es ganz gut zusammenfasst.
Also vielleicht unterschätze ich ihn auch, aber ich erlebe ihn jetzt halt auch ein bisschen häufiger und ich muss dir zustimmen, du hast es ja auch angesprochen, wenn er über Eishockey redet und was er erzählen kann, das ist wirklich, also da hört man wirklich gerne zu und er hat auch wirklich Geschichten zu erzählen, da kommen Sachen aus der NHL dazu, da kommen andere Geschichten halt einfach dazu und er kann Eishockey sehr, sehr gut erklären, das ist wirklich, also auch das, was ihr da verlinkt habt vom Fantalk und so, das ist wirklich gut.
Aber er hat ja auch bei der WM zum Beispiel, da gibt es ja immer diese Trainersymposium international, hat er auch einen Vortrag gehalten vor den ganzen Trainern und sowas, ne, also.
Und aber mir hat so ein bisschen die Entwicklung bei den Eisbären gefehlt und die kam jetzt diese Saison und ich führe die Entwicklung gerade im taktischen System eher auf Steffen Ziesche und Clément Jourdain zurück, also die beiden neuen Co-Trainer, die er zu dieser Saison dazu bekommen hat, wo ich denke, dass da die Impulse eher durch die beiden Personen kamen und weniger durch ihn. Weil in der letzten Saison, als es nicht so gut lief, auch durch viele Verletzungen bedingt, da gab es keine wirkliche Veränderung im System. Da wurde es sogar, ja gut, doch, ne, es wurde defensiver und dementsprechend wurde das Spiel halt nicht ansehnlicher. Was mir bei Uwe Krupp halt eigentlich schon immer gefehlt hat, ist, oder was mich bei ihm an seinen Mannschaften immer gestört hat, ist, dass es zumindest scheinbar nur Plan A gibt und Plan B ist, dass Plan A funktionieren muss. Also dieses im Spiel nochmal das System ändern, was anderes versuchen, vielleicht hier und da mal, ja, einfach vielleicht nochmal ein bisschen aggressiver spielen oder defensiver spielen, das gibt's bei den Eisbären nicht. Und ich habe das bei keinem Kruppschen Team gesehen bisher. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch was übersehen, aber das ist so eine Sache, die ich da kritisch sehe.
Ich habe hier schon mal, glaube ich, die Anekdote erzählt, dass ich damals, als ich entweder Praktikum gemacht habe beim Bayerischen Rundfunk oder vielleicht war ich auch schon Volontär dann später. Auf jeden Fall war Uwe Krupp halt Bundestrainer und der Deutschlandcup, der war noch in München und da gab es eine Pressekonferenz. Und ich kannte halt Pressekonferenz von den Bayern, da durftest du halt dann irgendwie 4-5 Fragen stellen, also ich ja gar nicht, aber die anderen durften dann 4-5 Fragen stellen, dann war es vorbei. Und bei Krupp war es auch so, ein paar Fragen halt zurück in den Deutschlandcup, aktuelle Form. Und dann gab es aber wie es so üblich ist im Eishockey, diese kleine Runde halt dann nochmal, ja, drüben heißt es dann Scrum, oder? Media Scrum, wo halt dann alle rumstehen und dann halt nochmal wirklich Nachfragen stellen. Und ich glaube, Uwe Krupp hätte den ganzen Nachmittag über Eishockey gesprochen, wenn nicht dann irgendwann die Journalisten gesagt hätten, okay, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir haben wollten. Also du konntest ihn wirklich alles fragen und das fand ich sehr, sehr auffällig, dass du gemerkt hast, der spricht gerne über Eishockey. Mir ist aber dann jetzt aufgefallen,
Ist ein bisschen wie bei Mike Pellegrins, ne?
Ja. Irgendwie so, ne? Genau so, genau so. Also da keine 0815 Antworten und genau. Auch gut klargekommen mit den Medienleuten, wie wir das in Düsseldorf auch mit Mike Pellegrims anscheinend erfahren habt. Ja, genau. Mhm. Und mir ist aber dann aufgefallen, also klar, vor der Kamera ist nochmal was anderes, aber ich bin dann mal für Telekom Sport auch interviewt, er wollte auch irgendwie so zu ein, zwei Spielern, die ganz gut drauf waren bei den Eisbären, Wismann war es damals, ein bisschen was wissen. Da Lisa, da hat er, also er ist natürlich Profi, dann sagt zu einzelnen Spielern, glaube ich, sehr, sehr ungern was. Und ich finde, man spürt so eine Grundanspannung jetzt in den letzten Jahren, weil er halt einfach mit Köln zweimal das Finale verloren hat. Und ich glaube, er weiß auch, wenn er diesen, als Trainer diesen Titel nicht holt, dann ist das auch nicht ganz vollkommen, die Karriere. Trotz Stanley Cups, da hat er ja sogar mal einen gewonnen und hat sogar das entscheidende Tor geschossen. Im Finale. Und um den Stanley Cup geht's auch in den nächsten Wochen. Fantastisch. Oder wollt ihr nochmal zurücklenken?
Nein.
Wer will nochmal auf die andere Straße? Keiner. Gut. Ja, wir wollen natürlich auch ein bisschen über die NHL-Playoffs noch sprechen. Wir hatten uns eigentlich dann irgendwie vorher, habe ich mal gesagt, wir machen insgesamt eine Stunde, die haben wir jetzt in 10 Sekunden, haben wir diese Stunde, glaube ich. Es ist 5:01, Bernd will eigentlich ins Bett, aber...
Ich? Du willst ins Bett. Ich bin ganz entspannt.
So ist es, und dann kommt noch die Trivia, die nimmt uns dann auch nochmal eine Stunde in Anspruch oder so. Ja. Egal, so ist es bei den Hockey Buddies, wenn ihr das erste Mal dabei seid, so ist es immer.
Dafür gibt's von uns nicht 3 Podcasts die Woche.
Genau, wir genau, einmal im Monat und dafür, oder manchmal auch alle 2 Monate, aber dafür halt dann bis zum allerbittersten Ende. Ja, Stanley Cup Playoffs. Mal kurz die Matchups. Im Westen Predators gegen Avalanche, Jets gegen Wild, Golden Knights, die gab's ja letzte Saison, glaube ich, noch gar nicht, gegen Kings und Ducks gegen Sharks. Und im Osten Lightning Devils, Bruins Maple Leafs, Capitals Blue Jackets, und Penguins gegen Flyers. Das also die Duelle. Übers Playoff-Format, wenn ihr euch da informieren wollt, hört einfach diesen einen NHL-Podcast der Shorthanded News, wo ihr das diskutiert habt. Ich persönlich, vielleicht auch noch meine 5 Cent reinzuwerfen, finde es ja geil, dass es dann gesichert irgendwann mal diese Matchups gibt. In den Playoffs relativ gesichert, entweder schon in der ersten Runde oder dann in der zweiten Runde. Ich finde aber, jetzt zum Beispiel Bernd, klar, so ich würde mal sagen, aus der Hüfte geschossen wäre jetzt mein Westfinale, wäre jetzt Predators gegen Wild. Das gibt's halt in der zweiten Runde, wenn beide weiterkommen.
Jets, meinst
du? Gegen Jets natürlich, genau, sorry.
Predators gegen, auf die Wild.
Nein, Predators gegen Jets. Nashville Predators gegen Winnipeg Jets wäre aus der Hüfte geschossen mein Finale im Westen. Und im Osten, ja, im Osten ist es für mich
New Jersey nicht, gegen Columbus.
Nicht ganz so klar, genau, da wäre es New Jersey gegen Columbus und das gibt's ja nicht in der zweiten Runde. Nee, im Osten würde ich jetzt mal, ja, Lightning natürlich, Bruins, ja.
Boston, Tampa, Boston, Toronto.
Maple Leafs könnte was gehen, Capitals, ja, warum nicht mal, und Penguins.
Tampa also, gegen Pittsburgh ist
ja, wieder, aber das
ja,
ist,
aber das geht ja.
Genau, das geht ja. Insofern kann man da den Modus dann vielleicht weniger kritisieren. Ja, aber Bernd, erwartest du nochmal engere Playoffs in den letzten Jahren? Es ist ja immer so eine Geschichte in der NHL, das ist wahrscheinlich das, was man am schwersten voraussagen kann im Sport, oder? Wenn man die Mannschaften hat, die in den NHL Playoffs sind, wer setzt sich da wirklich durch, weil so viel passieren kann?
Ja, also das ist ja einerseits das, was viele Leute schön finden. Ich mag es ja auch, wenn es ausgeglichen ist. Andererseits ist es natürlich teilweise auch ein bisschen pervers, ne? Also durch die Salary Cap Regel und durch andere Sachen, die das irgendwie ausgeglichen machen sollen, wie ein Draft oder sowas, gibt's ja überhaupt kein Team, was irgendwie sicher ein anderes schlagen kann, ne? Also selbst der Tabellenletzte kann ja 5-0 auswärts beim Tabellenersten gewinnen und keiner ist irgendwie besonders nicht überrascht. Und du siehst es ja dieses Jahr bei so einer Serie wie Nashville gegen Colorado, da ist Nashville natürlich ganz klar favorisiert, ist ja auch eigentlich der Top-Favorit auf den Cup insgesamt. Aber wenn du dir die erste Reihe von Colorado anguckst mit McKinnon, Rantanen und Landeskog, also ich glaube nicht, dass Nashville so eine gute Sturmreihe hat wie Colorado. Dafür haben die natürlich eine viel bessere Abwehr, eine bessere Torhüter und alles, ne? Aber trotzdem ist es doch komisch, dass der gerade als Tabellenachter reingekommen ist und vergangene Saison sogar Tabellenletzter der kompletten Liga war, eine Sturmreihe hat, die der Tabellenerste nicht matchen kann.
Aber da sind wir doch schon auch mal bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Das heißt ja, ist ja in den Playoffs auch immer Tiefe. Also klar ist die McKinnon, also ich habe jetzt ein paar Spiele von Colorado gesehen, das ist die Reihe ist ja Wahnsinn. Also McKinnon wieder aufspielt, das ist auch, also ich meine, man kennt ja McDavid mit seinem Tempo, aber McKinnon bringt nochmal so was Robustes da noch mit dazu und war ja auch ein Nummer 1 Pick hat die letzten Jahre, aber ja nicht so auffällig gespielt, oft zumindest, und wie der jetzt aufzockt, aber Tiefe ist doch bei, also da kann man doch bei Nashville sagen, das ist doch eigentlich das Team, das erst einen guten Goalie hat und dann im Sturm und in der Verteidigung tief besetzt ist, da kann, denke ich, auch nicht mal Tampa mithalten. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn einer ausfällt, also wenn zum Beispiel bei Tampa Bay Kucherov ausfällt oder Stamkos, was ja jetzt am Ende der Regular Season passiert ist, oder bei Colorado McKinnon, dann ist es halt, denke ich, vorbei. Und bei den Predators haben wir sogar in den letzten Playoffs gesehen, da kann dann sogar mal deren Stürmer aus den ersten zwei Reihen ausfallen und es geht trotzdem noch. Also diese Tiefe von den Predators gefällt mir schon sehr, sehr gut, Tom.
Ja, und die Predators haben ja im Sommer und über die Saison dann so ein bisschen auch die Lehren aus der Finalniederlage gegen die Penguins gezogen, wo sie ja gerade auf der Center-Position einfach nicht tief genug besetzt sind. Und jetzt haben sie Johansson Torres von Ottawa, also Johansson war letzte Saison schon dabei, jetzt haben sie Torres von den Ottawa Senators dazu bekommen. Und ich glaube, ja, im Sommer haben sie ja schon Nick Bonino verpflichtet gehabt, der ja letzte Saison mit den Penguins dann den Stanley Cup geholt hat. Jetzt haben sie quasi die drei Spieler auf Center und haben ja noch Mike Fisher gegen Ende der Saison wieder aus dem Ruhestand zurückgeholt, der jetzt hier vielleicht dann doch nochmal seine Chance auf den Stanley Cup sieht. Ich finde die Tiefe in der Offensive bei den Predators jetzt gar nicht so schlecht. Klar, es ist ein Team, was sich eher über die Verteidiger definiert, aber das sind ja jetzt keine kompletten Stay-at-Home-Verteidiger, die nix an Offensive produzieren können, sondern das sind ja alles gerade jetzt die ersten vier mit Josi, Ellis, Ekholm und Subban, das sind ja vier Verteidiger, die defensiv sehr gut arbeiten können und die dann auch offensiv sehr, sehr, also sich damit einbringen können. Und dann finde ich halt, wenn ich nochmal zurück auf die Offensive springe, dass dann so einige Spieler bei den Predators so ein bisschen untergehen, beziehungsweise nicht so ganz die Aufmerksamkeit bekommen, die man ihnen vielleicht geben sollte. Also so ein Philipp Forsberg finde ich einen sehr, sehr guten Stürmer. Oder auch Kevin Fiala, der ja letztes Jahr sich, ich glaube, das Bein gebrochen hatte oder so, ja, im Conference Final. Ich glaube, das können dann auch so X-Faktoren werden in den Playoffs. Und ich glaube, wenn McKinnon bei den Avalanche ausfällt, dann wird das schon kritisch für die Avalanche.
Wie sehen wir denn insgesamt so, oder Bernd, wie siehst du denn den Westen? Es hat viel über Predators und Avalanche schon gesprochen, ein bisschen über die Jets auch. Diese Pacific Division, die ja die letzten Jahre immer so, ja, die Division schlechthin war, bevor dann die Central ein bisschen aufgeholt hat, die fliegt so ein bisschen unterm Radar, oder, in dieser Saison?
Ich antworte einfach für Bernd, weil Bernd gerade geschrieben hat, dass er für eine Minute weg ist.
Ja, okay.
Das sind die geheimen Regieanweisungen hinter den Kulissen.
Habe ich nicht gesehen.
Ich glaube, bei der Pacific Division ist einfach, also zum einen sind Calgary und Edmonton weggefallen über die Saison, wo man vielleicht hätte denken können, dass sie vielleicht besser sind. Und in der Pacific Division hatten wir eigentlich ja über Jahre diese Powerhouses, ne, mit LA, Edmonton, mit LA, mit Anaheim und mit San Jose, die ja auch für sich irgendwie, also die gerade sind ja die drei kalifornischen Teams, die sich da irgendwie so eine Art Stil erarbeitet haben. Und ich glaube, dieser Stil, gerade jetzt das, was San Jose hatte, hat sich so ein bisschen überholt. Die NHL ist schneller geworden, weniger hart, würde ich sagen. Also das ist so ein, ich glaube, das sind eher noch so das ist so der Stil, der jetzt sich so ein bisschen verabschiedet aus der NHL. Also das, was LA, Anaheim und San Jose spielen.
Ja, aber da haben die Kings hier schon gewandelt, muss man sagen. Ne? Also
ja, aber die sind noch dabei. Also die sind noch nicht da, wo Nashville zum Beispiel steht oder wo Winnipeg steht.
Nee, natürlich nicht, aber ich finde, unter Stevens spielen die schon auf jeden Fall eine andere Rolle als früher unter Sutter. Ne? Also es hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das, ich weiß nicht, seid ihr Hockey-News-Abonnenten? Wenn, kann ich euch sehr empfehlen. Da war eine große Drew Doughty-Geschichte in der Sommerpause und dann war nämlich auch die Frage, ja, was wollt ihr eigentlich noch mit eurem Stil, der irgendwie ist so 2012, ne? Und dann hat Doughty gesagt, nee, also wir müssen gar nicht so viel ändern, wir müssen einfach nur anders spielen. Aber wir müssen nicht jetzt viel am Kader ändern. Und ich finde, das haben sie auch gemacht dieses Jahr, den deutlich schneller als sonst. Und ich meine, das spielt natürlich auch eine Rolle, dass auf einmal so ein Dustin Brown auch wieder anfängt zu spielen. Ja. So Ange Kopitar spielt eine überragende Saison. Also alle die Leute, die im vergangenen Jahr relativ scheiße waren, sind auf einmal wieder da, ne?
Und Tobias Rieder, ne? Darf man nicht vergessen.
Auch schnell, richtig schneller Mann.
Ja, und einer der nicht unterschätztesten Zwei-Wege-Spieler der NHL, aber schon einer, der ein sehr, sehr guter Zwei-Wege-Spieler ist und der gerade in Unterzahl enorm wichtig sein kann.
Ich bin auf die Kings auch wirklich sehr, sehr gespannt. Aber gibt natürlich auch noch eine weitere Mannschaft, die überraschend starke Regular Season gespielt hat. Und jetzt ist die Frage, was können die in den Playoffs reißen mit den Golden Knights, Bernd? Also ich bin ja immer der Meinung, been there, done it, ist wichtig. Also ich würde nie jetzt darauf tippen, auch wenn die 20 Punkte mehr geholt hätten, die Golden Knights, dass die den Cup holen, weil da halt irgendwie die Predators sind, die letztes Jahr im Finale waren und nicht schlechter sind als letzte Saison. Und halt die Erfahrung schon haben und halt in diesem Finale schon mal gestanden haben. Und auf der anderen Seite, was ich, Penguins, Bruins, wo du Spieler hast, die den Cup entweder schon gewonnen haben oder weit gekommen sind. Also Golden Knights, klar, sensationelle Geschichte, aber irgendwie rechne ich damit, dass die gegen die Kings ausscheiden in der ersten Runde.
Also ich darf ja über die Golden Knights eigentlich gar nichts mehr sagen, weil ich habe alles falsch getippt. Ich habe vor der Saison gesagt, die werden Vorletzter.
Wir hatten ja den Expansion Draft hier mit Le Affront. Grüße an Le Affront. Da darf natürlich auch nicht fehlen bei den Hockey Buddies. Nee, Entschuldigung. Grüße an Edelhörer Le Affront. Und dann haben wir auch, wir haben uns halt diese Mannschaft zusammen gedraftet und haben uns danach angeschaut und die sah ähnlich aus, wie sie denn wirklich aussah. Und haben uns gesagt, Mai, wer ist denn da der Superstar? Ja, Flurry ist ja vielleicht das größte Gesicht, ja, und Neil, ja, ganz nett. Aber was willst du mit dem Karlsson zum Beispiel? Er macht über 40 Tore. Also, wir haben auch gesagt, die werden wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen.
Ja, also ich habe es gibt viele Gründe, warum sie es jetzt doch geschafft haben. Erstmal haben wir die alle unterschätzt, das ist klar. Wir haben erstens einzelne Spieler unterschätzt. Wir haben aber auch vor allen Dingen diesen Faktor unterschätzt. Wo habe ich das denn letztens gelesen? Ich weiß gar nicht mehr wo, aber das fand ich einen interessanten Ansatz, dass die natürlich keine klassische erste Reihe haben, wie sie andere Teams haben. Die haben dafür aber auch keine richtige vierte Reihe. Ja. Weil eigentlich haben die ja nur Zweit- und Drittreihenspieler geholt und in der Verteidigung eigentlich auch ziemlich viele so Second-Pair-Typen. Das heißt, die sind im Durchschnitt schon eine ordentliche NHL-Mannschaft, nur die haben halt kaum irgendwie Ausfälle nach oben und nach unten. Und das siehst du ja auch, wenn du dir die Eiszeiten anguckst, da ist ja keiner, der so richtig heraussticht in der Offensive, sondern fast alle vier Reihen haben irgendwie fast die gleiche Eiszeit. Und das hat doch irgendwie, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, oder der Trainer.
Ich glaube, das hat Galant bei Sportsnet irgendwie erzählt, das hatte ich auch gehört.
Genau,
guckt er sich seinen Kader an und weiß nicht, wer jetzt seine erste Reihe ist.
Genau, das war der Satz, den ich gerade sagen wollte. Richtig, genau. Ja. Also er weiß gar nicht, wer die erste Reihe ist und entsprechend weiß er auch gar nicht, wer die vierte Reihe ist. Okay, ja klar, die mit Belmar ist dann im Zweifel die vierte Reihe. Aber trotzdem ist das irgendwie ein Team, auf das du dich nicht so richtig einstellen kannst. Und wo wir dann wieder beim Spielsystem sind, es ist komischerweise irgendwie das schnellste Team der Liga. Ne? Also was die im Transition-Game haben, das ist ja sensationell. Ne?
Und die haben nichts zu verlieren, ne? Das darfst du halt auch nicht vergessen.
Genau, und jetzt
ist die Frage. Die haben nichts zu gewinnen, die haben aber auch nichts zu verlieren.
Ja, aber jetzt ist die Frage, in den Playoffs, ich meine, bisher konnte man immer sagen, ja, wir spielen über den Verhältnissen, das ist alles hier ganz neu und wir sind irgendwie neue Attraktionen in der Stadt und alle kommen, alle feiern uns und man schwebt auf so einer Euphoriewelle. Genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil ja keiner was erwartet hat. Jetzt, aber wenn du einmal in den Playoffs bist und du bist Erster geworden in deiner Division, dann kommt natürlich irgendwann auch eine Erwartungshaltung. Gerade wenn die Fanbase zu vielen Leuten aus besteht, die nicht so viel Ahnung von Eishockey haben, die wahrscheinlich denken, ja, die waren jetzt Erster, dann warum sollen die nicht jetzt auch wieder alles gewinnen? Und ich glaube, wenn irgendwann dieser Punkt kommt, dass die auf einmal nachdenken mit der Scheiße, ey, wir können hier echt was reißen, wir können hier absolut Geschichte schreiben, dann könnte es natürlich auch bergab gehen. Ne?
Ich weiß halt nicht, ob der Moment, wo dann der Druck, sag ich mal, auch von außen steigt, ob der Moment nicht eher nächste Saison kommt, wenn es dann vielleicht nicht mehr so erfolgreich läuft für die Golden Knights. Ich glaube, jetzt in den Playoffs, das ist einfach eine Euphoriewelle. Und wenn es ja gegen LA in 5 oder 6 Spielen dann zu Ende sein soll, dann war die Saison ja immer noch erfolgreich. Also ich meine, das ist ja, ab jetzt ist ja nichts mehr irgendwie, also klar, ein Ausscheiden ist ärgerlich, aber das ist ja jetzt alles nur noch eine Kirsche mehr auf der Sahne.
Und das weiß ich eben nicht.
Schwierig, glaube ich. Also ich denke schon, dass das ist jetzt schon irgendwie Add-on in den Playoffs. Also in dieser Saison zumindest.
Ja, aber wenn du einmal dabei bist, dann willst du es doch auch weiter
spielen. Ja, logisch.
Die gehen da jetzt nicht rein und denken sich, ach, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren.
Nein, das auf keinen Fall.
Wir haben schon alles erreicht, ne?
Ja. Der Ansatz, dass es da keine erste Reihe gibt und keine wirklich vierte, das ist ja auch interessant. Das haben wir hier auch schon mal besprochen. Wir haben uns sogar gefragt, ob das der neue Trend sein sollte, wenn man sich anschaut, dass die Chicago Blackhawks, die halt einfach ihren zwei überragenden Spielern dann mal Mega-Verträge gegeben haben und auf einmal kein Geld mehr für die anderen hatten, die Playoffs verpasst haben.
Edmonton dasselbe.
Genau, weil ein Oiler ist dasselbe. Ist das schon sehr, sehr interessant, aber ja, wer ist schon in der Lage oder wer würde schon seine Topstars abgeben, um zu sagen, wir wollen es so machen wie die Golden Knights und einfach nur Roleplayers haben? Ich würde da im Westen, Tom, eigentlich nur sagen, also gar nichts erwarte ich von den Wild und ehrlich gesagt halt eben auch von den Avalanche, weil die halt diese eine geniale Reihe haben, überhaupt keine Frage, aber in der Tiefe einfach nicht mithalten können mit den Nashville Predators. Und für die Wild sehe ich halt einfach auch überhaupt keine Chance gegen die Winnipeg Jets. Und ansonsten bin ich halt da, also die Golden Knights gegen Kings Serie, auf die bin ich sehr gespannt, wie die sich entwickelt, und Anaheim gegen San Jose wahrscheinlich Coin Toss.
Ja, sehe ich genauso. Awesome. Bei Winnipeg freue ich mich einfach auf die Stimmung auch wieder, ne?
Ja, Winnipeg Whiteout.
Also sollten wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Also was, Winnipeg hat eine saustarke Hauptrunde gespielt. Fetzi, ich will es dir nochmal unter die Nase reiben, dass du denen nicht viel zugetraut hast und gesagt hast, die können nichts.
So habe ich es nicht gesagt.
Ich hab von Anfang an die Jets geglaubt.
Ich hätte nicht gedacht, dass... Ich habe gesagt, defensiv, dann haben wir über die Defensive diskutiert und mein Punkt war das Torwartspiel. Und damit, dass Hellebuyck zum All-Star wird, und das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich sag's wieder, damit konnte man wirklich nicht rechnen. Da ist nochmal der Faktor, der sie wirklich zum Playoff-Team gemacht hat. Ja, du hast damit gerechnet, klar, aber du hast auch viel mehr Ahnung.
Ja, aber abwarten, wie der Kollege so im Playoff spielt. Also offensiv haben die sich ja kaum verändert. Klar, die haben nochmal Stastny jetzt dazu geholt, aber die hatten ja vorher schon überragende Reihen. Wenn du vor allen Dingen überlegst, wie ausgeglichen die Reihen sind. Das ist quasi ähnlich wie in Las Vegas, nur dass die quasi 3 erste Reihen haben, wenn man guckt, wenn da alles rumräumt mit so einem Scheifli, Wheeler, Leine, jetzt fallen sie mir gar nicht alle ein, das ist ja Wahnsinn, was die für eine ausgeglichene
Offensive haben. Ehlers, Stastny, ne? Hast schon gesagt.
Genau. Ja. Nikola Ehlers, großartiger Mann. Ne? Jetzt natürlich die Frage, genau was du gerade sagst mit dem Torhüter, ne? Der hat völlig drüber gespielt, was man erwartet hat. Kann der das in den Playoffs auch, wenn irgendwie anders gespielt wird? Weiß ich nicht.
Mal verfolgen. Osten.
Ich will eine Überleitung machen.
Mach die Überleitung.
Winnipeg spielt mit 3 sehr ausgeglichenen Reihen offensiv. Ebenfalls 3 sehr ausgeglichene Reihen offensiv haben die Toronto Maple Leafs, und sie haben es in der ersten Runde mit den Boston Bruins zu tun, die eine sehr, 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 sehr starke erste Reihe haben. Und aber was haben sie dahinter? Bernd, wie siehst du die Serie?
Und beide spielen sie im Osten. Und damit wären wir im Osten.
Ich glaube, also erstmal müssen wir in die Historie gucken. Ja, also wer das nicht mitbekommen hat, vor ein paar Jahren, war das 2011, 2012? Ich weiß gar 13. nicht mehr genau. 13, genau. Als Toronto nach 742 Saisons mal wieder in die Playoffs gekommen ist, und dann führten sie 3-1 in der Serie und im letzten Spiel 4-1 im letzten Drittel und haben es noch vergeigt. Ne? Und ja, ist einfach ein sensationelles Spiel, was ich damals live gesehen habe. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ist die Frage, ob das irgendwie noch in den Köpfen drin ist? Ich glaube nicht, weil der Kader hat sich komplett geändert von Toronto.
Warst du im Stadion oder was live?
Nein. Quatsch, nachts im Internet hier von meinem Bildschirm habe ich das geguckt.
Ich auch übrigens. Und dann damals, also habe ich noch ein bisschen mehr mit dem Maple Leafs gefiebert. Und nach dem 4-1 habe ich mir mein iPad genommen und habe das dann habe ich mir gedacht, was könnte ich jetzt noch machen? Ich meine, das läuft jetzt so runter, habe ich abgespült, und während dem Abspülen, das geht's halt dann, ja, geht's in den Bach runter, aber sowas von.
Unglaublich. Also ich glaube, das ist echt eine total ausgeglichene Serie. Ne? Du hast auf in allen Bereichen sind die. Also ich meine, du hast Rask und Andersen hinten, ne, die beide überragend gut sind. Wobei ich da Toronto sogar noch ein bisschen besser sehe wie Andersen. Du hast gut in der Verteidigung sehe ich Boston schon eigentlich besser, weil bis auf Riley sehe ich ehrlich gesagt in Toronto nicht so viel, was da irgendwie wirklich Elite ist. Klar haben die ein paar ganz gute Leute und auch ein paar junge Leute, aber ich finde, Toronto fehlt einfach immer noch so ein richtige Super Nummer 1 Paar, was du gegen die besten Schirmer der Welt einfach 28 Minuten pro Abend aufs Eis schicken kannst. Ne? Natürlich die Frage, ob Drew Doughty irgendwann dann nochmal nach Hause kommt, aber bleiben wir erstmal bei dieser Saison.
Ich habe bei den Maple Leafs, mir ja auch so Gedanken gemacht und ich fand's interessant, dass Mike Babcock sogar noch in Spiel 82 mit seinen Verteidigerpaaren experimentiert hat, was er die gesamte Saison über gemacht hat. Also er hat nie, also klar, er hat da so seine Paare, er hat Riley und Hainsey sehr oft nebeneinander spielen lassen, aber dass er dann im letzten Hauptrundenspiel, wo es ja dann, ja gut, vielleicht auch gerade deswegen, weil es um nichts großartig mehr ging, dass er da dann nochmal andere Verteidigerpaare aufstellt, sich da irgendwie nochmal einen Plan zurechtlegt. Das fand ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob er vielleicht im Hinterkopf schon sich was dabei gedacht hat, weil das war ja auch so ein gleichbleibendes Thema über die Saison der Maple Leafs, dass Babcock das Team ja immer wieder in gewisse Situationen bewusst geschmissen hat. Also, dass er einigen Spielern, Matthews hat zeitweise 12 Minuten Eiszeit in einem Spiel bloß gehabt oder über mehrere Spiele bloß gehabt und er hat dann versucht, andere Spieler mehr zu pushen. Er hat Nylander in die vierte Reihe gesetzt, er hat Mana in die vierte Reihe gesetzt und ich glaube, Babcock hat die ganze Saison über daran gearbeitet, dieses Team auf gewisse Situationen in den Playoffs vorzubereiten und ich glaube, das hatten sie beim letzten Mal, als sie auf die Bruins getroffen sind, nicht. Das hatten sie aber auch letzte Saison nicht, als sie auf die Capitals getroffen sind. Ich glaube, dieses Jahr sind sie wirklich deutlich besser auch darauf vorbereitet, weil sie die Erfahrung aus dem letzten Jahr haben. Weil sie die Erfahrung aus dem letzten Jahr haben und dann die Spieler, die schon beim letzten Mal gegen Boston dabei waren, das sind ja dann mit Komarov, mit Bozek und Kadri, wenn Riemsdyk auch einige Spieler, die ja wirklich auch Führungsspieler in dem Team sind. Ich glaube, dass sie ganz gute Chancen haben gegen die Bruins in dieser Saison. Also jetzt in der Serie.
Witzig finde ich ja, wenn man sich jetzt Westen und Osten anschaut, dass es fast so gespiegelt ist. Also wir haben zum Beispiel jetzt mit Tampa Bay gegen Devils das beste Team im Osten gegen eine Mannschaft, die sind natürlich sehr über einen Spieler definiert, über Hall, genauso wie Predators gegen Avalanche im Westen. Wir haben da gut dann sogar zweimal halt Bruins, Maple Leafs und Penguins gegen Flyers, das, was wir im Westen mit Ducks gegen Sharks haben, also halt so eine Rivalry. Und dann würde ich fast sagen, Capitals gegen Blue Jackets, so ja, Blue Jackets und Devils sind so für mich dann auch wieder die zwei Mannschaften, wo ich mir denke, glaube ich nicht, dass das was wird.
Bernd? Also Washington Capitals Sympathisant würde ich dir gerne beipflichten, aber ich sehe Columbus echt stark. Ne? Also zugegeben hat Herr Borowski im Tor nicht immer die stärksten Playoffs gespielt, auch wenn er in der Hauptrunde teilweise überragend war und die Vezina Trophy gewonnen hat, aber boah, ich sehe die Capitals sind da aber noch lang nicht so komplett vorne. Ich finde, Columbus ist echt eine komische Mannschaft, vor der man irgendwie immer Angst haben muss.
Aber die Capitals jetzt mit Grubauer Starting Goalie. Das ist ja auch schon eine Geschichte. Starting Goalie, ein deutscher Starting Goalie für die Playoffs. Also sind wirklich eine Nummer 1. Das ist die erste Nummer 1 in der NHL. Erste deutsche richtige Nummer 1, oder? Also Greiss hat ja damals auch den Job eher so über die Saison sich geholt bei den Islanders. Kölzig, okay, damals. Aber ist ja kein gebürtiger Deutscher. Aber Grubauer ist ja tatsächlich, das ist ja was nie da gewesen ist.
Ja, vor allen Dingen ist es halt wirklich verrückt, wenn man überlegt, hinter wem er spielt. Ne? Weil er ist ja. Ist ja nicht so wie bei Greiss, dass er irgendwie gegen so einen Halak, der alle drei Wochen mal einen Aussetzer hat, dass er hinter dem Spiel musste, sondern hinter Holtby, der wirklich in den letzten 3 Jahren der beste Torwart der Liga war. Ne? Aber dieses Jahr ist läuft irgendwie gar nicht. Ich habe eben noch ein paar Werte von dem angeguckt. Der hat keinen einzigen Shutout in der kompletten Saison geholt. Also, das ist doch unglaublich. Sonst war der ungefähr bei 10% Shutout-Quote oder so.
Ich habe mir damals ja gedacht, da war ja dann, da habe ich auch einen längeren Artikel gelesen, war glaube ich auch in The Athletic, habe ich heute auf Twitter auch schon empfohlen. Das ist wirklich was sehr, sehr gut. Also Bernd, du hast schon gesagt, Hockey News kann man sich holen, Abo. The Athletic lohnt sich auch für längere Analysen. Und da ging es so insgesamt um Torwartspiel und Ruhepausen, die benötigt werden. Und da war man sich so ein bisschen einig, dass jetzt Holtby, oder das war so der Aufhänger, ja, Holtby kriegt jetzt gerade so eine Pause. Ich habe mir da auch dran gedacht, der kriegt jetzt einfach eine Pause, spielt jetzt keine so gute Saison, aber vielleicht hat es auch ja was mit Metallen zu tun, einfach mal ja ein paar Spiele raus, regroup und dann geht's wieder ab. Aber es ging halt nur bei Grubauer ab.
Das hat mich schon. Aber bei Holtby muss halt auch wirklich, also was diese Pause, dieses Argument habe ich auch gesehen. Und das ist halt, also bei ihm trifft's ja nun wirklich zu, ne? 2014, 15, 73 Spiele, danach die Saison 66 und dann nochmal 63 und diese Saison 54. Also Grubauer hat ja nun auch als Backup von ihm ja auch immer relativ wenig Spiele bloß spielen dürfen. Und
ab und zu mal ein Back-to-Back.
Ja, und diese Argumentation, dass es bei Holtby tatsächlich eher sein kann, dass er überspielt ist und deswegen die Saison jetzt auch nicht so gut für ihn lief, dem kann ich schon folgen. Also wenn ich, gerade wenn man sich einfach anguckt, was er für ein Workload hat, sagt man ja dann auch mal neudeutsch immer, ne, was er da hatte in den letzten Jahren, das ist schon enorm gewesen. Aber Washington ist für mich auch so ein bisschen das Dark Horse im Osten, ne? Also ich glaube, dadurch, letzte Saison hat jeder gesagt, die müssen mit dem Kader, mit den Trade-Deadline Spielern, die sie sich da noch geholt haben zur Trade-Deadline, vor allem Shattenkirk, da hat jeder gesagt, jetzt müssen sie und dann sind sie halt wieder an den Penguins gescheitert. Diese Saison so als Außenseiter mit einem Ovi, der halt immer noch Ovi ist, mit Oshie, der ein wichtiger Rollenspieler ist und dann mit Gruber und Holtby hat man, glaube ich, auch nicht das schlechteste Tandem und dann haben sie mit John Carlson einen sehr, 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 sehr starken Verteidiger. Die darfst du auf jeden Fall nicht einfach abschreiben und sagen, ach, die Caps, die zweite Runde sind die eh wieder weg.
Also steht und fällt wieder mit dem Mann, mit dem es immer leider fällt, und das ist Niklas Backstrom, ne, der natürlich wirklich einer der besten Center der Liga ist, aber in Playoffs irgendwie nie was reißt. Find's aber ganz witzig, wenn es heißt, ah, Ovechkin in Playoffs taucht er ab, stimmt überhaupt nicht. Nee. Also wenn man sich diesen Werte anguckt, der hat fast einen Punkt pro Spiel, der schießt extrem viele entscheidende Tore, auch in Game Sevens trifft der manchmal das Tor oder generell in den wichtigen Spielen, der macht oft das 1-0 oder das 1-1 oder sowas, aber Backstrom ist meistens unsichtbar in den Playoffs und das ist immer so ein großes Problem bei
ihm. Aber also Ovechkin war es halt jetzt in den letzten Playoffs irgendwie sag jetzt mal eklatant, beziehungsweise da konnte man sich ja dann auch nochmal drauf stürzen, weil er dann auch in einer anderen Reihe noch gespielt hat und dann durfte man die Reihe auch wieder erste und dritte taufen und der war dann halt irgendwie der dritten und so weiter und so fort, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die ja eigentlich die Penguins letztes Jahr schon fast geschlagen hatten. Die waren ja, über die Hürde waren sie eigentlich drüber, das war ja dann hinten raus eher geklaut, oder? Von den Penguins, diese Serie. Und dann gewinnen die den Cup.
Naja, Pittsburgh hat schon 3-1 geführt in der Serie.
Ja, na, aber dann Washington wieder aufgedreht hat, so meinte ich. Genau.
Ja. Und dann im letzten Spiel verlierst du halt 0-2 zu Hause, wo Herr Fleury das Spiel seines Lebens macht. Ja, der wirklich Wahnsinn. Meiner Meinung nach einer der schlechtesten Playoff-Goalies überhaupt ist, der jedes Jahr scheiße spielt. Und deshalb, nochmal ganz kurz zurückzukommen auf den Westen, deshalb glaube ich auch, dass LA weiterkommt, weil ich Fleury ja nicht als guten Playoff-Goalie sehe. Aber in dem Spiel, in der vergangenen Saison noch für Pittsburgh, macht er einfach das Spiel seines Lebens, hält einfach alles. Und sinnbildlich wäre dieser eine Schuss von Ovechkin da, und dann ist noch 0-1. Einstand, der genau in den Winkel gegangen wäre und Fleury hält irgendwie die Kelle hin, aber kriegt den Puck oben überhalb seiner Hand quasi an den oberen Teil der Kelle halt, ne? Also so ein, das war eine Mischung aus Glück und Können einfach, ne? Und das war irgendwie so ein Sinnbild dafür, das Spiel ist verloren.
War das der Save, als die Geste nachfolgte? Ja, glaube ich, oder?
Kann sein, ich weiß gar nicht.
Deswegen heißt das Ding einfach Schaft, glaube ich.
Ja, genau. Aber es war doch auch das Spiel, wo Holtby dann irgendwie so ein bisschen abgetaucht ist, ne? Wo er nicht, also.
Ja, 0-2 ausgegangen, aber dieses Tor, das, ich glaube, war das 0-1, glaube ich, von Hornqvist? Ja, den hätte man, glaube ich, halten dürfen. Ne?
Ja. Jetzt dann, Twitter-Frage haben wir ja bekommen zu den Penguins, ob sie den Three-Peat schaffen.
Florian Pöhrer war es, glaube ich, gell?
Genau.
Grüße.
Grüße, genau. Friend und, of the show. Ich sag nein. Ich sag, sie schaffen es nicht. Und zwar glaube ich tatsächlich, dass sie eventuell sogar schon, das ist auch dumm. Ich glaube, dass sie schon in der ersten Runde an den Flyers scheitern werden.
Dieses Matchup kann man ja verfolgen auf der Zone am Sonntag um 21 Uhr.
Wie so ein drittklassiger Reporter, ne?
Was? Ja, genau. Bernd, danke. Ja. Wir kommen vielleicht auch mal vorbei und schauen in die News. Gerne. Mach's gut. Ciao.
Ja, alles gut. Ciao.
Lass uns da vielleicht doch einfach jetzt, sollen wir das Finale tippen oder so? Mach ich auch irgendwie ungern. Aber ich schieß mal eins
aus. Das Conference Final tippen und dann.
Conference Osten. Oder was meinst du? Oder jeweils?
Ja, jeweils das Conference Final und dann halt sagen wir am Ende den Stanley Cup.
Okay, ich sag Predators Kings. Und. Ein bisschen kreativer werden. Lightning Capitals. Und dann. Predators holen den Cup. Aber es ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Und dann, während ich es erzähle, denke ich mir, vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht, oder da. Vielleicht doch die Maple Leafs. Nee, das denke ich mir nicht.
Ja, ich meine, die Liga ist halt total ausgeglichen. Ja. Also auch bei Pittsburgh, Philadelphia können beide definitiv gewinnen. Philadelphia war in den letzten Monaten echt wieder deutlich besser. Andererseits, wenn du überlegst, was Pittsburgh da für eine Qualität hat, alleine, wenn Sullivan eins kann, dann ist es ja wirklich seine Spieler gut aufteilen. Weißt du, neben Crosby stellst du auch irgendwie zwei Mülleimer und die werden weg, dazu Spieler. Das ist ja unglaublich. Der macht ja alles besser, was um ihn rum ist. Dann hast du Malkin in der zweiten Reihe, hast du so einen Kessel. Also, du kannst ja gar nicht immer deine besten Verteidiger auf dem Eis haben gegen die Top-Leute von Pittsburgh, weil die so aufgesplittet haben. Nee. Und was allerdings ein großes Problem sein könnte, Murray war in den letzten Jahren immer wieder verletzt und dann kam halt Flurry. Aber dieses Jahr ist Flurry weg und wenn Murray sich nochmal verletzt, der jetzige Ersatztorwart, wie heißt der nochmal? Dismiss oder sowas?
Keine
Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der Lage wäre, den eine Serie zu gewinnen. Ne? Also deshalb kann da alles passieren. Bei Washington Columbus kann alles passieren. Weil Tampa spielt gegen, habe ich schon wieder vergessen.
New Jersey,
ja gut, das ist relativ klar, da wird sich Tampa locker durchsetzen. Aber auch bei Toronto, Boston, es kann einfach alles passieren, weil diese Liga so unglaublich ausgeglichen ist.
Ja, das macht es auch so faszinierend.
Ja, irgendwie schon. Manchmal nervt es aber auch, weil man hätte, da bin ich ganz bei Dave Lose, der das ja immer in seinem Podcast immer sagt. Ja, das sagt er auch, aber er sagt vor allen Dingen, er hätte Bock auf Superteams, ne? Dass mal der Salary Cap ein bisschen hochgeht oder dass irgendwie so ein Spieler wie Erik Karlsson oder John Tavares nächstes Jahr irgendwie sagen, ja komm, dann unterschreibe ich jetzt für 2 Jahre irgendwie nur für 3 Millionen irgendwo. Danach unterschreibe ich immer noch für 8 und 10 im Jahr oder sowas. Ne?
Aber da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
Zu einem absoluten Top-Team
zu gehen. So NBA-mäßig. Genau. Das nervt mich da immer. Oder halt, ich meine, wenn du Fußball-Bundesliga schaust, dann kannst du es auch nicht wirklich wollen, dass es Superteams gibt in der NHL. Ich finde das schon
eins
gut so.
Nicht. Also ja, in der Bundesliga gut so. Gibt es ja nur eins. Aber wenn du so 3, 4 davon hättest,
ja, gut, genug, das ist natürlich dann, ja.
Wir haben uns eine Stunde lang über die deutsche Eishockey-Liga unterhalten und ich glaube, da haben wir ja ein Superteam. Und ich weiß nicht, ob das so spannend ist, wenn dieses Superteam jetzt das dritte Mal ein Folgemeister wird.
Aha. So, ja, pass mal auf. Ihr tippt jetzt noch eure Conference Finals, weil ohne die lasse ich euch nicht raus und den Cup Champion. Da machen wir eine Rapid Fire Trivia Runde noch.
Alles klar.
Betsy will ins Bett.
Nein, und dann machen wir das halt mal wieder so gerne.
Nein, alles gut.
Die Playoffs laufen ja bis Mitte Juni fast.
Soll ich anfangen oder was?
Ja, na, Fetzi hat ja schon und dann lasse ich dir den Vortritt.
Okay, ich glaube, ich werde ganz langweilig einfach auf Favoriten tippen. Ich bin ziemlich sicher, dass Tampa da durchgeht in der einen und in der anderen.
Conference-Finale?
Ja, Tampa wird durchgehen in der Atlantic Division und in der Metro wird leider Pittsburgh durchgehen und dann wirst du das Finale haben im Osten und im Westen. Glaube ich, werden die Jets es machen.
Oh.
Auf der einen Seite und auch die Kings, die sehe ich nämlich auch stark. Und dann ist das Finale Tampa gegen Jets und Tampa gewinnt.
Tom? Interessant. Ich habe Nashville San Jose im Westen und ich habe tatsächlich Vegas in der ersten Runde durch gegen LA. Und zwar wer das sehen möchte, unter dem Namen Hauptstadt Eishockey auf der NHL-Seite haben wir eine Bracket Challenge erstellt, wo ihr euch gerne mit eintragen könnt und mit uns mitspielen könnt.
Okay, das werde ich machen.
Einfach Hauptstadt Eishockey da suchen, dann könnt ihr da mitmachen. Und ich habe Nashville San Jose im Westen, wie gesagt, und im Osten habe ich Tampa gegen Washington. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass Washington es über die zweite Runde hinaus schafft.
Ach, hör auf.
Aber, ja, aber gegen Philly, weil ich, wie gesagt, ich meine, dass Philly sich gegen Pittsburgh durchsetzen kann.
Keiner Boston, und Maple Leafs hat jetzt gar keiner, gell? Also sonst waren ja alles irgendwie so ein bisschen dabei.
Aber ich habe die Leafs in der zweiten Runde auf jeden Fall, aber nicht, ich glaube nicht, dass sie gegen Tampa eine Chance haben.
Ja, gut. Und wer holt den Cup?
Nashville.
Also, zweimal Predators und einmal Lightning. Ja, aber das ist dann halt auch wieder. Dann haben wir halt das Top-Team im Westen, Top-Team im Osten. Ja, aber das, ich meine, ja, keine Überraschung.
Nashville Tampa ist, glaube ich, der einfachste Tipp, aber ich erhoffe mir da halt auch das beste Eishockey. So einfach vom Niveau
ja,
her.
Ja. Schön, dann machen wir noch zum Abschluss noch unsere Trivia. Die ist halt ein bisschen kürzer als sonst. Bernd, du kennst ja und du hast dich ja auch extra für diesen Podcast vorbereitet, hast den extra Buch gekauft mit NHL-Trivia-Fragen. Das ist natürlich löblich, stark. Hätten wir jetzt nicht gedacht, dass du das machst, nur für den Podcast, aber heißt, du kannst dann ein paar Mal wiederkommen und hast noch ein paar Trivia-Fragen. Also, das ist tatsächlich, sowas hat man noch nicht, dass man sich tatsächlich da erst ein Buch kauft und sich dann, wie lange hast du dich vorbereitet, wie viele Wochen? Vier? Fünf?
Viereinhalb. Ich kann da nur Harald Schmidt zitieren, der Rudi Carrell zitiert hat einmal und der hat gesagt, du kannst nur ein Ass aus dem Ärmel ziehen, wenn du vorher was reingetan hast.
Ja, das hat sich recht. Also unsere Trivia, jeder stellt jedem oder einmal eine Runde Fragen und wir lassen ein bisschen Zeit, damit ihr zu Hause auch mitraten könnt nach 1:35. Dann sind wir insgesamt ja doch noch irgendwie, außer wir quatschen jetzt eine halbe Stunde über die Trivia. Aber das wird heute nicht passieren. Hauptproblem ist, ich sag's euch ganz ehrlich, ist nicht die Zeit, sondern mein Akku. Und ich habe hier einmal halt LAN angeschlossen und eben mein Mischpult und deswegen kann ich keinen Strom anschließen. Und er ist bei 11%. Also er hält noch ein bisschen, aber deswegen habe ich jetzt ein bisschen auf die Tube gedrückt. Jetzt ist aber 10. Also wenn wir den Podcast noch komplett aufnehmen wollen, dann müssen wir die Trivia ein bisschen schneller machen als sonst. Genau. Oder ich stecke mein Headset aus, ist meine Sprachqualität dann ein bisschen, egal. Trivia. Bernd, du darfst anfangen, darfst du auch aussuchen, wem du die Frage stellst. Nimm Tom.
Also du meinst mich jetzt? Soll ich anfangen?
Oder? Ja, genau. Oder du darfst aussuchen, ob du als erster beantworten willst oder ob du als erster stellen willst. So.
Nee, wenn, dann muss ich mit meinem tollen Buch jetzt auch
reingehen. Ja, okay, dann gib an.
Übrigens Hockey Hall of Fame Book of Trivia, krass. Die aktuelle Version. Ich schlage einfach mal eine Seite auf und sehe Frage 6. Und die ist ganz nett, die Frage. Die heißt...
Oh, die kenne ich.
Ja?
Seite 6 kennt Tom auswendig.
Also, wie oft hat Gordie Howe in seiner langen Karriere den berühmten Gordie Howe Hattrick überhaupt gemacht? Was also kurz zur Erläuterung nochmal bedeutet, ein Tor, eine Vorlage, einen Faustkampf. Und der heißt ja immer Gordie Howe Hattrick, aber wie oft hat Gordie Howe selbst eigentlich ein Gordie Howe Hattrick gemacht?
Plus, minus? Da musst du ein bisschen Plus, minus geben. Nicht? Da musst du ein bisschen,
plus, dich, Tom.
Da musst du ein bisschen Tom. Plus, minus geben, Bernd. So plus, ich, minus 5 okay. Oder wäre, glaube ich, da fair.
Okay,
oder
10, okay,
oder
sagen wir plus, minus 3.
Oh, okay.
Ja, gar kein Mal. Oh, Entschuldigung, ich war zu schnell, ne?
Ja. Egal. Gar kein Mal, sagst du.
So schnell antwortest du schon?
Ja.
Also dann muss ich jetzt sagen, ob das richtig oder falsch ist?
Genau, ja. Ja,
ja. Ja, könnte das ja am Ende erst auflösen. Okay. Ja, gut, also damit unsere zahlreichen Hörer natürlich vielleicht noch 5 Sekunden überlegen, dann warte ich jetzt noch ein bisschen.
Ja, okay. Es tut mir leid, ich habe die Spannungskurve geschnitten.
Kaputt gemacht. Kein Problem. Die Antwort lautet 2. Zweimal.
Plus, minus 3 bist du drin.
Ja, stimmt.
Das ist ja auch krass, stimmt. Dass wir nur 2.
Aber 1953, aber 1954.
Ich dachte tatsächlich, dass, also irgendwie, es gibt diesen Urban Myth, dass es zwar Gordie Howe Hattrick heißt, aber dass er das nie hatte.
Ja, zweimal.
Okay, zwei cool. Gordie Howe Hattricks. Coole Frage. Kennt ihr die Geschichte mit Bobby Orr und Gordie Howe, dass Bobby Orr, bevor er NHL gespielt hat, mal mit Gordie Howe beim Angeln war? Die Bobby Orr-Biografie ist sehr zu empfehlen. Weil, also, ich find's witzig, weil man lernt irgendwie so ein bisschen was über, halt irgendwie, ja, schon fürs Leben, finde ich. Es sind ein paar Hockey-Geschichten drin und danach denkt man sich, irgendwie steht gar nicht so viel drin darüber, dass das eigentlich vielleicht der geilste Spieler aller Zeiten war und halt irgendwie eine Position revolutioniert hat und Rekorde aufgestellt hat, weil das gar nicht so auftaucht. Geht es dann eher so ein bisschen mehr um die Knieverletzung, die Schwere und so weiter. Aber das Buch ist sehr, sehr gut. Und Bobby Orr stellt Gordie Howe die Frage, ob er einen Tipp hat für die NHL, was er ihm denn für einen Tipp geben kann, wenn er jetzt mal NHL spielen sollte. Und Gordie Howe sagt nur, watch out for my elbows. Und in seinem ersten NHL-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, hat Bobby Orr auch gegen Gordie Howe gespielt.
Okay. Wenn wir bei der Buchempfehlung sind, Entschuldigung, ja. Bernd.
Nee, ich wollte eigentlich nur fragen, welche Biografie? Gibt es nur eine große oder ist es irgendeine spezielle, die du empfehlen kannst?
Warte mal, Tom, stell du mal deine Frage und ich google das schon mal, wie die heißt.
Ich wollte nur, dann, weil wir jetzt gerade bei der Buchempfehlung sind, dann würde ich auch schnell noch ein Eishockey-Buch empfehlen, wo ich jetzt, ich habe es nicht komplett gelesen, ich habe ein bisschen
durchgeblättert. 111 Gründe, die Eisbären Berlin zu lieben. Ja, das ist super.
Damit habe ich nichts am Hut. Wir sind nicht... Ich habe dem geschätzten Kollegen von Hauptstadt Eishockey, Christian, vor kurzem ein Buch geschenkt. Und zwar ist es The Unforgettable Story of Hockey's Forgotten 60 Goalmen. Und da geht es um Dennis Marouk, einer der wenigen Spieler, die 60 Tore in einer Saison in der NHL erzielen konnten. Der hat das sogar zweimal hintereinander geschafft für die Washington Capitals. Also insofern auch für dich dann nochmal besonders interessant, Bernd. Und er erzählt in diesem Buch unter anderem interessante Geschichten, wie die Karriere nach dem Eishockey lief, weil er dann er hat auf einer Farm gearbeitet, unter anderem er hat auf einem Shrimp-Boot gearbeitet, weil er sich dann so durchgeschlagen hat. Er hatte Depressionen und so. Also eine sehr interessante Geschichte, kann ich euch nur empfehlen. Ist auch jetzt nicht so ein dicker Schinken, sondern ist eigentlich relativ schnell gelesen. Ist in Zusammenarbeit mit Ken Reed entstanden und Ken Reed kennt man vor allem durch das Buch One Night Only, glaube ich, heißt es. Da geht es um Spieler, die nur einmal ein einziges NHL-Spiel absolviert haben. Kann ich auch empfehlen. Jetzt habe ich zwei Bücher empfohlen.
Cool. Danke. Or My Story. Da ist ein Foto drauf. Das kannte ich noch gar nicht, das Foto. Fällt der gerade um? Hat der gerade ein Tor geschossen? Fliegt er gerade durch die Luft?
Ahnung. Kann ich dir nicht sagen.
Or My Story.
Also ein schlechter Schlittschuhläufer zu sein.
The Atlantic schreibt, this is a book more about a man than about a hockey player. Epic and noble. Und das.
Ach, das ist ganz neu, oder was?
Nein. Jetzt hat wahrscheinlich The Atlantic auch nochmal eine Rezension gemacht, denke ich mal. Ach so.
Ich dachte, die würden vielleicht ein neues Zeug rezensieren.
2013 ist aber nicht die, glaube ich jetzt, 2013 ist aber, glaube ich, nicht die erste Auflage. Auf jeden Fall Or My Story. Okay. Gut, Tom, jetzt praktisch... Wen willst du fragen? Dann gibst du jetzt mich weiter eigentlich dann, ne? Eigentlich die Frage.
Ich habe jeweils eine Frage für euch beide.
Oh, cool.
Also je eine Akku. Frage.
Dann habe ich auch gleich eine 45.
Okay, gut.
Das sind auch jetzt keine Riesenfrage. Also 2013 sind ja die Eisbären das letzte Mal deutscher Meister geworden. War die 7. Meisterschaft. Achso, an wen soll ich die Frage jetzt als erstes stellen? An Bernd oder an dich,
Fetzi? Nee, an Fetzi, damit er jetzt auch dran ist. Das muss er wieder zuhören.
Okay, Fetzi. Ja. In der Finalserie 2013 haben die Eisbären sich ja gegen die Kölner Haie durchgesetzt. Mhm. Im entscheidenden 5. Finalspiel 4:1. Mhm. Meine Frage an dich. Wer schoss das Siegtor zum 7. Titel? Kleiner Tipp, es stand zwischenzeitlich 1:1, also will ich von dir den Torschützen zum 2:1 wissen. Tick, tack, tick, tack, tick.
Das war die letzte Meisterschaft, da waren ja ein paar schon wieder nicht dabei. So wie ich dich kenne, ist es Micky Dupont.
Nein, leider falsch.
Aber hat er mitgespielt noch, oder?
Pff, ja, ich glaube, ja. War der da? Nee, der war doch da schon weg, oder?
Der war doch da gerade noch da und dann ist er gegangen, glaube ich. Oder hat der früher dann die ersten Meisterschaften gehört? Ich schau.
Bei der allerersten
Meisterschaft. Ah, nein, der war dann, später erst wieder da. Völlig falsch. Krieg noch einen zweiten Tipp.
Ich soll dir noch einen zweiten Tipp geben.
Ist ja auch schon wieder so lange her, 5 Jahre. Nein, kriege ich noch einen zweiten Tipp. Oder ich gebe Bernd, dann gehen wir weiter. Machen wir so rum.
Ich habe keine Ahnung.
Petersen hätte ich sonst noch gesagt, aber da weiß ich auch nicht, ob der noch da war.
Der gesuchte Spieler hat die letzte Saison beim Klagenfurter AC gespielt.
Mike Pellegrin, nein.
Also jetzt 17, 18 für den Klagenfurter AC, 13 Tore, 6 Vorlagen.
Talbot.
Ja, richtig. Julian Talbot hat das entscheidende Tor oder das dann letztlich Siegtor
geschossen. Das wusste ich schon, das habe ich mir schon irgendwann mal rausgeschrieben, habe ich schon wieder vergessen, weil Talbot nicht mehr in der Liga ist. Ah, das wusste ich eigentlich. Hätte ich wissen
müssen.
Wie alles, was ich eigentlich. Ja, okay.
Soll ich die Frage für Bernd gleich noch hinterher schießen?
Ja, klar. Ja, mach.
Okay, also das ist eine Frage, muss ich vorweg sagen, wo ich mich wahrscheinlich blamieren werde, aber ich versuch's trotzdem. Bernd, aus diesem 2013er Meisterkader, wie viele Ex-DEG-Spieler waren in diesem Kader?
Also die vorher bei der DEG waren?
Ja, nee, mittlerweile Ex-DEG-Spieler.
Jetzt mal überlegen. Wahrscheinlich Hase? Mahacek? Nee, war Mahacek damals schon da?
Boah, ist ja jetzt die Frage.
Peter Lee hat nicht mehr gespielt, das weiß ich. ja, keine Ahnung. Ich sag 2.
Tack, tick. Also wenn ich nicht komplett daneben liege, also 2 ist falsch. Aber du hast ja einen schon gesagt, ich glaube, den gebe ich dir. Und das war Henry Hase.
Genau, das wusste ich. Und dann?
Und gar kein. Es war nur Henry Hase. Wenn ich nicht komplett daneben liege, deswegen meine ich, bei der Frage kann ich mich eigentlich nur blamieren. Aber wenn ich richtig liege, dann ist es tatsächlich nur Henry Hase. Ja, ja. Maxi Faber hat ja für Krefeld gespielt, genau. Ja, nur Henry Hase. Fand ich ganz witzig.
Ich habe nur eine Frage. Leider. Okay. Aber ich habe mir keine zweite. Ich habe mir eh die eine noch irgendwie so gerade noch so vor der Sendung, ehrlich gesagt. Dann geht die auch nochmal an Bernd, würde ich sagen, oder? Dann bist du's.
Oder einfach an uns beide.
Ja, okay, dann beide. Oder, genau, pass auf. Nein, genau, an euch beide, genau. Wir haben ja über dieses 4-1-Führung Maple Leafs und dann 5-4-Sieg nach Verlängerung für die Bruins gesprochen. Vor 5 Jahren, am 13. Mai 2013. Das letzte Mal, als es diese Serie gab, als dann eben die Bruins weitergekommen sind. Und 4-1 haben die Maple Leafs geführt und ich hätte euch jetzt gerne die Torschützen von euch, von den Boston Bruins, die dann das gedreht haben. Es sind 3 Torschützen, weil einer hat nämlich doppelt getroffen und vielleicht kriegt er sie zusammen.
Also ich kann Torschütze Nummer 3 und 4 kriege ich zusammen.
Ja?
Ja, das ist Patrice Bergeron.
Genau, richtig.
Ich schweife schon wieder zu schnell, ne?
Nee, passt. Okay. Ja, aber es sind jetzt noch 2 weitere, also Bergeron, das weiß man glaube ich schon noch, dass der
Bergeron hat
sowohl den Ausgleich geschossen, als auch dann den Siegtor, 6 Minuten,
Overtime 5
Sekunden in der Overtime. Ja,
also ich habe dieses Bild vor Augen, wo die alle ihre Schläger wegschmeißen, glaube ich, ne? Oder zumindest irgendwie so ineinander springen.
Ja.
Hat Savard getroffen, Marc Savard?
Nein. Savard war, hat er glaube ich schon gar nicht mehr gespielt, oder? Hat Savard da noch gespielt?
Oder Chara mit irgendeinem Schlagschuss oder sowas?
Nee, ich glaube, hat Marchand Tor geschossen?
Nein. Einer ist echt schwer, der andere immer noch präsent eigentlich.
Was mit Krejci?
Auch nicht. Der hat zwar einen Hattrick gemacht.
Der hat in dem Spiel einen Hattrick gemacht,
nein,
ne?
Savard hat nicht mehr gespielt. Der war 2010-11 hat er seine letzte Saison gespielt, habe ich jetzt kurz mal nachgeschaut.
Der ist beim Thema Kopfverletzung.
Ja, genau. Ja. Mhm. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass der einen brutal guten Job als im Fernsehen macht. Anscheinend. Okay. Der ist bei Hockey Central halt nur in deinem Podcast und so und auch im Studio, da muss echt guten Job machen.
Ich höre den ja, das ist wirklich gut.
Ja. Nee, der eine, der spielt jetzt in einer Mannschaft, die sich nicht für die Playoffs qualifiziert hat und ist da irgendwie so ein bisschen fehl am Platz jetzt gewesen, auch in der letzten Saison.
Ach hey, Connor McDavid war noch nicht da.
Der hat auch mal
für Lucic.
Ja, genau. Milan Lucic. Ach. Und jetzt der dritte ist echt schwer.
Der dritte ist echt
schwer. Auf den kommt man, glaube ich, nicht. Auf den kommt man, glaube ich, nicht.
Kannst du einen
Tipp geben? Curry Crew?
Er war Teil eines Deals, der ja ein bisschen komisch war, weil er eigentlich gar nicht mehr, jetzt wird das wahrscheinlich zu leicht jetzt der Tipp, aber er war Teil eines Deals, der eigentlich.
Ach, ich weiß es, fällt mir der Name nicht ein. Horton?
Ja, genau, Nathan Horton. Der ja dann getradet worden ist. War das nicht der Salary?
Columbus, ne? Oder?
Ja, aber das war doch dann im Endeffekt der Salary Dump von den Maple Leafs wieder, oder? Genau. Um Clarkson loszuwerden.
Ja, haben also David wieder Clarkson,
genau.
hat ja bei den Maple Leafs unterschrieben und dann der Vertrag von Nathan Horton war nicht versichert bei den Columbus Blue Jackets. Also hat man Clarkson für Nathan Horton getradet, weil der Vertrag von, weil die Maple Leafs können sich leisten, Nathan Horton quasi zu haben. Nee, andersrum war das, ne? Genau. Die Maple Leafs konnten sich zu dem Zeitpunkt noch leisten, dass sie diesen unversicherten Vertrag von Nathan Horton halt einfach nehmen, weil sie das Geld halt haben als Maple Leafs und die Blue Jackets haben halt dann quasi oder drehe ich das jetzt falsch?
Nee, ist richtig so.
Ja. Ja, und die Blue Jackets haben dann quasi Clarkson, genau, Clarkson bekommen, der Vertrag war ja versichert und Clarkson war ja dann auch, ist er ja jetzt dann auch mittlerweile Langzeit verletzt.
So, Horton.
Nathan Horton, ich dachte tatsächlich, Nathan Horton ist ja für mich enorm mit diesem Check verbunden aus dem Stanley Cup Finale 2011 von Aaron Rome. Und ich hatte in meinem Kopf war irgendwie, aber klar, der hat ja dann noch bei den, der hat ja dann, ist ja von Boston nach Columbus gewechselt und war ja dann, der hat eine ganz, also da könnt ihr euch auch mal, wenn ihr da mal Bock drauf habt, ein bisschen googeln. Ich weiß nicht, wie diese Krankheit heißt, aber der hat eine ganz ekelhafte Rückenkrankheit, wo du nichts machen kannst. Also du kannst es zwar operieren, aber dann läufst du quasi dein Leben lang gebückt. Also das ist unfassbar.
Nathan Horton, Milan Lucic und Patrice Bergeron.
Ja, ich habe noch eine Trivia für dich.
Ja, genau. Mach 4% habe ich noch Akku.
Okay, ich beeile mich. wenn wir gerade über die deutsche Meisterschaft reden, die ja in den nächsten paar Wochen wieder entschieden wird, und ich meine, du hättest, war das im Eismeister-Podcast? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ging irgendwie darum, glaube ich, wer dreimal in Folge irgendwie Meister geworden ist. Welcher Spieler? Ihr habt über Mauer gesprochen, ne? Und da ist mir noch ein anderer eingefallen, der auch mehrmals in Folge Meister geworden ist. Aber das will ich nicht wissen, sondern ich will wissen, wie oft war er insgesamt deutscher Eishockeymeister als Aktiver? Helmut der Raaf.
Oh, okay.
Zusatzfrage an Tom, mit welchem Verein wie oft?
Oh. Also würde ich sagen, insgesamt, ich glaube, das hast du sogar mal erzählt bei euch im Podcast.
Ich glaube auch.
Da hattet ihr doch irgendwie diskutiert, warum nicht Chima und der Raaf nicht größer geschätzt werden im Verein. War das sogar bei der Raaf 11-mal?
Ja, völlig richtig, 11-mal.
Stark. Short-handed News hören und ihr wisst mehr.
So sieht's aus.
Aber wie oft,
Tom,
mit
du
welchem?
Musst jetzt deine Kohlen aus dem Feuer holen.
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Alle mit der Düsseldorfer.
Nein, nicht alle.
Nee, der Raaf kommt ja aus Neuss und ihr, die nicht hier aus der Ecke kommen, Neuss ist ja so auf der anderen Rheinseite von Düsseldorf, aber geht auch der Kreis Neuss geht dann so schon in Köln über.
Genau, deswegen waren es 10 mit Neuss und eine mit der DEG.
Genau, und 2 mit Rating. Also auf jeden Fall hat der ist ja mehrmals hin und her gewechselt zwischen Düsseldorf und Köln und irgendwie war der immer da, wo gerade der Verein Meister wurde. Er ist damals gegen Peppi Heiß getauscht worden. Das war ein spektakulärer Deal damals hier zwischen Düsseldorf und Köln.
Beide dann Nationalgoalies.
Müsste man sich heute mal vorstellen. Zwei Nationaltorhüter, Düsseldorf und Köln werden getradet gegenseitig. Was heute hier los wäre. Ne? Okay, also mit Düsseldorf ist er 5-mal Meister geworden, mit Köln 4-mal und am Ende sogar noch 2-mal mit Mannheim.
Ja, krass. Das waren die Hockey Buddies. Vielen Dank an Bernd Schwickerath von den Shorthanded News, dass du mit dabei warst. Man kann dir auf Twitter folgen unter @shorthandednews, weil du bist die Shorthanded News.
Nein, ich bin das nicht alleine.
Nein.
Insgesamt 7 Leute oder so.
Aber du twitterst ja unter Shorthanded News, oder?
Das stimmt.
Fanboy-mäßig nie kritisch. Nee, ihr wisst das, wenn ihr dem Account schon folgt. Oder folgt ihm @shorthandednews und natürlich dem Podcast Shorthanded News sehr zu empfehlen. Zur DEG, zur DEL, aber auch zur NHL. Und heute warst du...
Das bessere Drittel,
die bessere Hälfte der besseren zwei Drittel Hockey Buddies. Tom Kanzok ist auf Twitter zu finden unter @speedbulette, schreibt für hauptstadteishockey.com, das sind die Eisbären-Nerds auf Twitter mit, ja, hoffentlich dann auch nochmal eine lange Analyse zum Finale und natürlich GIFs. Danke dir, Tom. Natürlich bist du heute die Hälfte der besseren zwei Drittel der Hockey Buddies gewesen. Die andere Hälfte der besseren zwei Drittel der Hockey Buddies.
Und du bist die fehlende Hälfte der besseren zwei Drittel der Hockey Buddies @fetzi6 auf Twitter, unter anderem bei den Hockey Buddies zu hören oder beim Eismeister Podcast oder auf The Zone oder auf Telekom Sport. Es gibt genug Fetzi auf die Ohren, wenn ihr da Bock drauf habt. Und hört die Shorthanded News, da werden gute Blogs empfohlen. Die Hauptstadt Eishockey.
Erster Bernd, erster Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig auch mal rutschen und nicht vergessen, Bernd, du darfst mitsingen. Tom singt nicht mit. The good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey.